Also mit dem hätte ich vor 10 Jahren auch nicht gerechnet. Ich hätte irgendwann gemeint, dass es so genau dieses eine Framework gibt, das dann eh jeder verwendet, aber das ist nicht der Fall.
Wenn jetzt noch irgendwie Columns und noch CSS-Grid dazu kommt, haben wir eben diskutiert, schön und gut. Davon wird meine Experience halt 3% besser, aber vorher wurde sie halt 50% besser.
Ich glaube, es ist generell aber immer eine gute Idee, dich, Shep, und auch den Rodney zu fragen, was denkst du, was so passieren wird? Weil ich fand ja auch wirklich vieles erstaunlich gut vorhergesagt.
Wir können das ja mal so offen lassen und gerne auch die Diskussion noch in unseren Community-Slack hineintragen.
So ist es. Egal, wer verliert, wir gewinnen. Diese Revision von Working Draft wird euch nicht wirklich präsentiert vom State of the Browser 2026, aber wir weisen euch an dieser Stelle trotzdem mal drauf hin. State of the Browser ist eine Non-Profit-Community-Konferenz und es gibt noch Remote-Tickets. Die sind ohnehin schon billig, aber mit unserem Rabattcode rutscht das Ganze wirklich in den Bereich des Absurden. Das heißt, wenn ihr am Samstag, dem 28. Februar, nichts Dringendes vorhabt, dann schaut in die Shownotes zu dieser Revision, da gibt's alle Links und den Rabattcode, mit dem das Ganze wirklich zu einer Warum-Nicht-Frage wird. Danke für eure Aufmerksamkeit.
Revision 700. Runde Zahl, wir sind zu fünft. Das haben wir irgendwie lange nicht mehr gehabt, oder? Dass das ganze Team dabei ist. Also, das mal zum einen die Vanessa. Hallo, Vanessa.
Servus.
Der Stefan. Hallo, Stefan.
Hallo.
Der Hans. Hallo, Hans.
Ja, guten Tag.
Und der Peter. Hallo, Peter.
Moin, moin.
Und ich bin der Shep und ja, es ist eine Jubiläumsfolge. Wir, so wie wir halt immer so sind, haben wir lange überlegt, ob wir irgendwas außer der Reihe machen sollen und haben es wieder nicht so ganz auf die Kette gekriegt. Bis ganz knapp vor Schluss, dann haben wir doch eine gute Idee gehabt, beziehungsweise wir haben auch einen guten Impuls bekommen aus unserem Community-Slack vom Kevin, der nämlich vorgeschlagen hatte, dass wir uns mal so alte Folgen mit Blicken in die Zukunft vielleicht vornehmen könnten. Und da haben wir uns auf die Suche gemacht nach einer geeigneten Folge, die wir jetzt nochmal im Rückblick besprechen können, wo wir steile Thesen aufgestellt haben. Und tatsächlich gibt es eine von vor ziemlich genau, also fast 10 Jahren, wo wir, also die wir Ende im Dezember 2015 aufgenommen haben und aufs Jahr 2016 blicken und Prognosen aufstellen. Und genau, da haben wir gedacht, die könnten wir uns doch nochmal anhören und gucken, was so aus unseren Prognosen geworden ist.
2026 ist ja eh das neue 2016.
Wenn man Social Media so Glauben schenkt, ne, da geht's ja gerade rund und jeder postet irgendwie die Bilder von sich, was man 2016 gemacht hat. Das machen wir natürlich nicht, weil wir damals ja auch noch nicht mit Video aufgezeichnet haben. Noch mal so checken, was die Ideen waren. Manchmal finde ich, also wir haben ja in diese Folge da auch jetzt reingehört, irgendwie, was wir damals besprochen haben. Irgendwie kommt mir das alles noch gar nicht so lange hervor. Und dann bei manchen anderen Themen wundere ich mich, wie das denn erst 2016 ein Topic gewesen sein kann. Ich nehme jetzt einfach mal und setze das erste Thema mal. Für mich war es total erstaunlich, dass wir irgendwie 2016 anscheinend noch ganz normal unsere Webseiten unter HTTP veröffentlicht haben und nicht unter HTTPS, weil Let's Encrypt irgendwie noch nicht so am Start war und man ja anscheinend damals noch gesagt hat, HTTP reicht doch völlig aus und Security kam dann erst danach oder so. Das fand ich schon erstaunlich nochmal zu hören, war jetzt nicht so die Prediction von uns, glaube ich, damals, aber irgendwie kommt mir das viel länger her vor. Wie geht's euch da?
Ich bin gerade schockiert. Also genau aus dem gleichen Grund. Also HTTPS fühlt sich auch wie eine Ewigkeit an. Also quasi vom Beginn meiner Karriere, dass das schon Thema war, aber dass das erst so kürzlich ist, sehr beeindruckend. Das gilt für einige Themen, die da drinnen sind, wo man gedacht hat, okay, also bei ein paar Sachen, die sind schon wieder gegessen, aber ein paar Sachen, die sind doch sehr zäh und langlebig und fühlen sich länger an, als sie tatsächlich dann sind. Oder vielleicht naja, sogar, dass 10 Jahre da doch eine lange Zeit ist. Ne?
10 Jahre ist eine lange Zeit und man muss ja immer sagen, solche Entwicklungen finden ja auch nicht überall zeitgleich statt. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir da mit unserer etwas mehr so am Puls der Zeit liegenden Perspektive noch eine andere Erfahrung haben, als das so bei vielen anderen der Fall ist. Ne? Also klar, irgendwie, es gibt so den Let's Encrypt-Moment, ab dem das halt eben für alle einfach zu kriegen war. Aber ich glaube, das dürfen wir generell halt nicht außer Acht lassen. Was für die einen halt irgendwie ein alter Hut ist, ist für die anderen halt eben was super Neues.
Weil ihr das erwähnt, HTTP2 war ja auch ein Thema. Ich glaube, ich habe so 2014, also so ein Jahr davor, habe ich so ein, bin ich mit so einem Talk irgendwie überall hausieren gegangen über HTTP2 und das Quick-Protokoll, was ja sozusagen das Testboot von Google vorher war. Und eine Voraussetzung dafür, dass HTTP2 überhaupt funktionierte, ist eben, dass man es in einen verschlüsselten oder dass man es eben SSL verschlüsselt oder TLS verschlüsselt, einfach weil die, weil so alte Proxys es sonst einfach kaputt gemacht hätten. Sprich, der Rollout wäre auch gar nicht möglich gewesen, ohne breitflächig, großflächig eben auch TLS einzuführen oder ermöglichen. Also vielleicht geht es dann auch so ein bisschen Hand in Hand, beides.
Ja, das stimmt. Ich kann mich erinnern, dass das immer so ein Argument war, aber da brauchst du halt ein Zertifikat, damit du HTTP2 verwenden kannst. Und das war immer auch genau der Punkt, wo wir gesagt haben, das ist jetzt einfach kein Thema mehr. Also Let's Encrypt hat das eigentlich gelöst. Und ich glaube, es war nicht das Quick-Protokoll, das die Basis war, sondern Speedy.
DI,
genau, weil Quick war ja dann für HTTP3.
Ja.
Das ist ja auch cool, mit dem habe ich ja nicht gerechnet, dass wir jetzt 10 Jahre später schon das nächste Protokoll haben. Nicht? Das ist, geht viel zu schnell. Das muss mindestens ein Vierteljahrhundert abhängen, bevor man da was Neues machen kann. Das passt mir überhaupt nicht.
Ja. Ja, gut, das liegt ja daran, dass HTTP2 man hatte gewisse Erwartungen an HTTP2, die sich ja dann am Ende nicht alle erfüllt haben. Also das Dreier-Protokoll ist ja dann nicht mehr TCP, sondern UDP basiert, sodass man da nicht mehr abhängig ist vom TCP-Stack des Betriebssystems. Und da müssen die Browser zwar selber mehr machen, aber dafür haben sie auch die Lufthoheit, weil man so ein bisschen das Problem hatte, dass da trotzdem dann immer Stau war im TCP-Stack. Genau, also und auch HTTP2, was war Server-Push, ist ja auch so ein Griff ins Klo gewesen. Ja.
Leider, das war sehr vielversprechend. Und ich habe aber sehr coole Demos gemacht damit und auch ein paar Webseiten damit gepublished, die, wo das ja richtig gut funktioniert hat. Aber nachdem du keine Möglichkeit hast, irgendwie ein Signal zu geben, ob diese Ressource jetzt gepusht werden soll oder nicht, hilft es ja nur, wenn du da zum ersten Mal auf dieser Ressource bist, ne? Und das macht halt dann immer einen Overhead auf der Serverseite und das wollten, glaube ich, viele nicht einkaufen. Und drum, es geht auch ohne. Ja. Ich denke, das Ding ist eh gut genug. Also.
Ja.
Ich würde mal von dem Thema sozusagen alles rund um Kommunikation mal weg und nochmal vielleicht ein bisschen tiefer in unser Hauptmetier eindringen, das Frontend Engineering. Ein Thema, was wir da ja auch hatten in der Sendung oder ihr, der Rodney und du, Shep, besprochen hatte, war das Thema Flexbox und Rodney hat irgendwie die These rausgehauen, entweder verwendet er Flexbox, um einen Layout zu machen oder er macht halt gar nichts. Und das Thema Grids war aber gerade erst so am Anfang und genauso die Stück weit, glaube ich, war ja die These auch, wir machen jetzt dann in Zukunft mehr Grid. Bevor ich jetzt meine Meinung dazu raushau, wie geht's euch denn? Verwendet ihr Grid on a daily basis? Hat Grid sich durchgesetzt?
Also ich kann es umdrehen und antworten, dass ich Ewigkeiten Flexbox nicht benutzt habe, wenn ich so in meinem Kopf krame.
Du meinst CSS-Grid stattdessen oder du machst halt Floats oder du machst gar nichts?
Nee, die Frage nicht, ob man eventuell hin und wieder mal Grid benutzt, jetzt so aus dem Anlass herauskommend von Flexbox. Und ich wollte das einfach nur das so umdrehen, dass ich halt eben sage, ich benutze halt Flexbox gar nicht mehr. Ja. Und Floats, keine Ahnung, eigentlich nie. Selbst wenn ich irgendwie ein Bild neben dem Text haben möchte, nehme ich ein Grid.
Ja, also ich benutze beides gleichermaßen. Also es kommt ja immer auf die sozusagen die Aufgabenstellung an, ob Flex geeigneter ist oder eben Grid für die Aufgabe.
Ja, ich würde da sogar, ich würde noch einen weiteren Faktor da reinwerfen. Also nicht nur, was ist geeigneter oder so, weil die Schnittmenge ist ja schon recht groß. Man kann ja so gut wie alles, was man mit Flexbox hinkriegen kann, auch mit Grid hinkriegen. Nicht 100%, aber fast alles. Und was, glaube ich, wirklich ein relevanter Unterschied ist zu 2016, ist so gerade im Bereich CSS das schiere Volumen, also was man damit alles anstellen kann. Und das ist, wenn ich jetzt mal zurückblicke, das, was so am meisten mein Verhältnis zu CSS verändert hat. Ich kann das halt nicht mehr alles, weil das halt einfach so sehr expandiert ist, dieses ganze Feld, dass ich halt mir wirklich überlegen muss, okay, ich will schon noch CSS schreiben können und ich pick mir halt eben so dann die Sachen raus, die halt für mich dann so die MVPs sind, bei so Frage wie, ich baue ein Layout zusammen. Und deswegen ist es halt eine ganz sinnvolle Maßnahme, einfach so per Load Shedding Flexbox aus meinem Realitätskorridor zu verdrängen und alles mit Grid zu machen, auch wenn es halt teilweise suboptimal ist, aber so habe ich zumindest eine Layout-Technik halbwegs drauf und komme einigermaßen auf den grünen Zweig.
Ja, nö, kann man so machen, auf jeden Fall.
Eine Sache, die ja auch kurz so nach 2016 passiert ist, war so die Erfindungen von diversen Utility-CSS-Frameworks. Und da, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich habe keine Daten, aber ich habe das Gefühl, dass man Flexbox einfacher verwenden kann mit irgendwelchen Tailwind-CSS-Klassen als CSS-Grid, weil es einfach auch teilweise besser lesbarer ist und vielleicht braucht man bei CSS-Grid so ein bisschen mehr arbitrary values. Und da habe ich auch das Gefühl, dass CSS-Grid durch solche Frameworks und Tools nochmal so ein bisschen so ein nicht den Aufschub bekommen habe, sondern nochmal ein bisschen den Anti-Aufschub.
Ja, kann ich mir auch total gut vorstellen. Ich muss auch sagen, dass ich durch diese Frameworks halt viel mehr Access zu all den ganzen Techniken bekommen habe. Ne? Sei das jetzt ein Column-Layout, sei das Grid, sei das Flex. Es ist irgendwie alles viel einfacher geworden, weil ich nicht in mein CSS hingehen muss, da ganz viel ausprobieren, ganz viel Code schreiben, in Anführungsstrichen, und dann funktioniert's vielleicht, sondern ich kann halt super easy am HTML sozusagen, am lebenden Objekt arbeiten. Das fand ich halt einen Riesenvorteil immer. Und dadurch, finde ich, ist halt auch es super einfach geworden, halt CSS-Grids zu verwenden. So ist es, geht's mir zumindest. Ich schmeiß halt mal einen Grid drauf, mal gucken, was passiert. Und dann muss ich das gar nicht können. Im Zweifel google ich mir das halt nochmal zusammen oder heute frag halt die AI, das nochmal bitte so zu machen, wie ich das will. Sehe die Klassen, ah, läuft. Super. Dadurch verwende ich super viel Grid. Verstanden habe ich Grid nicht und um ehrlich zu sein, es interessiert mich auch nicht, das zu verstehen, weil as long as I can do my job, so ungefähr, reicht das ja völlig aus. Also warum muss ich jede Kleinigkeit von diesem Grid verstehen?
Also ich glaube, einer der großen Unterschiede zwischen, wie wir damals Layout gemacht haben und wie wir es jetzt mit Grid machen, ist, dass wir bei Floats und zum Teil auch bei Flexbox nur zum Teil auf den Kinderknoten mehr Entscheidungen getroffen haben, als wir auf den Elternknoten. Grid ist halt so, die Eltern schaffen an und die Kinder folgen. Das ist die ideale Welt. Das funktioniert sowieso nicht, aber in Grid haben sie es zumindest versucht. Und das lässt sich durch solche Frameworks ja relativ schlecht abbilden. Nicht? Weil wenn du Entscheidungen direkt bei dem HTML-Element triffst, an dem du gerade arbeitest, nicht? Funktioniert das nicht mit etwas, das in irgendeinem anderen Kontext vielleicht existiert, außerhalb der Komponente existiert, in einem komplett anderen Bereich deiner Applikation. Und genau deswegen, glaube ich, sind auch gerade die Tailwind-Leute sehr lange auf Flexbox geblieben. Und da ist ja dann auch wurscht, wie du umgehst damit. Nicht? Du haust, genauso wie es der Hans gesagt hast, du haust die Utility-Klasse drauf und das wird dann schon so ausschauen, wie du das vorstellst. Nicht? Oder du kopierst da irgendein Element von deren Komponentenbibliothek runter und da sind die Klassen eh schon drauf. Also das nimmt ja viele mentale Last nachher ab. Aber grundsätzlich sind das schon gute Entwicklungen und ich sehe das jetzt bei uns in der Firma. Wir verwenden Grid und Flexbox beides. Es geht halt wirklich um dem Level, auf dem wir sind. Sind wir jetzt eher global orientiert? Machen wir etwas in der Applikation selbst? Oder bewegen wir uns auf Komponentenlevel? Entscheiden wir uns entweder für die eine oder die andere Technologie? Und die sind aber beide auch nicht so schwer. Es ist tatsächlich, glaube ich, in dem, was der Algorithmus macht, da ist wirklich viel Wissen drin und da hast du viel Stellschrauben, aber für die Grundsachen, für geschwind einmal ein paar Elemente nebeneinander anordnen, ein bisschen Responsivität reinkriegen, ist das problemlos. Das sind 3-4 Zeilen CSS und das Ding funktioniert und funktioniert gut für alle Auflösungen. Also da bin ich schon beeindruckt, wie cool das mittlerweile funktioniert. Aber ansonsten halt das wieder Rotten, nicht? Also ich mache auch nichts. Von dem her.
Nee, ich denke, Rodneys Prognose war schon ganz interessant. Ich weiß gar nicht, ob ich es nur so interpretiert habe oder ob er tatsächlich so gesagt hat, bevor ich ihm jetzt da was in den Mund reinlege. Aber Flexbox ist halt jetzt schon da. Und mich würde es auch total interessieren, was wirklich passiert wäre, wäre CSS-Grid zuerst da gewesen. Wie hätte sich dann Flexbox noch adaptiert und wie streng wäre man sonst gegenüber den Flexbox-Bugs, die es ja teilweise auch gibt, oder den komischen Minwith Zero Hacky Solutions, um dann wieder was richtig zu stretchen. Und was ich so ein bisschen schade finde beim State of CSS 2025, wurde explizit gefragt nach so Features wie Subgrid. Und mich würde viel mehr interessieren, so frag doch nochmal die Leute einfach so Flexbox versus Grid. Wie verwendest du oft was? Weil wir sind ja doch alle nur in unseren Bubbles. In meiner Bubble sehe ich Flexbox so viel häufiger als CSS-Grid. Kann natürlich auch dran liegen, dass es natürlich noch ein ganzes Designsystem gibt, das sich ja generell schon ums Layouting kümmert. Aber ich fände es sehr interessant, wenn man nochmal nach CSS-Grid fragt und nicht nach sowas wie Subgrid, ob man jetzt irgendein Feature davon verwendet.
Ja, also ich will nur einen Link pitchen, den ich in die Shownotes dann packen werde, von einem ersten Video von Kevin Powell gewesen, wo er auch nochmal sozusagen zeigt, welche Layout-Technik für welche Use-Cases eben besonders geeignet sind, und das fand ich eigentlich ganz gut.
Cool, welche Prediction sollen wir denn als nächstes mal angehen? Haben wir noch irgendwie was, wo ihr gesagt habt, oh, das war jetzt aber auffällig oder totaler Quatsch erzählt worden?
Zum Beispiel. Gleich der erste Punkt fand ich ganz interessant. Da war noch so Internet Explorer und da war noch so Safari WebKit. Und ich habe mal so eine Frage. Wenn ihr jetzt so Dinge implementiert, wo testet ihr das und wie häufig wechselt ihr die oder wie viel Zeit verbringt ihr, um es in verschiedenen Browsern heutzutage zu testen?
Ich würde sagen, die Antwort ist, dass die große Veränderung sich darin niederschlägt, dass man das halt nicht so einfach sagen kann. Also meine Erfahrung von früher ist halt eben so, Projekt fertig, es gibt jetzt den IE-Tag, da setzt man den mentalen Stahlhelm auf und guckt, wie das Ding halt eben auf den alten Mühlen aussieht. Und jetzt sagt dir halt irgendwer, hallo hier, ich bin eine Apfeltasche, es gab ein neues iOS-Update und seither macht der mobile Safari das und das falsch. Und das ist dann mehr so, dass einem da so eine Inkompatibilitätshyäne aus dem Nichts anfällt, mit der man nicht gerechnet hat. Und dass das so ein bisschen unvorhersehbar ist. Das ist jedenfalls so meine Erfahrung. Ich teste mit allem, was ich habe, aber weil halt eben beim neuen Internet Explorer gerne mal was kaputt geht, was vorher funktioniert hat, ist das nicht so vorhersehbar. Plus, ne, das Gesamtvolumen von allem, durch die Komplexität ist größer geworden. Also ist dann halt potenziell, wenn man mit mehr Sachen mehr erreichen will, die Gesamtfragilität des Gesamtsystems halt auch größer geworden. Also, ich weiß nicht, ob ich mehr oder weniger mache. Ich würde behaupten, es kommt halt extrem drauf an, um was es sich handelt und wo auf dem Zeitstrahl der Welt ich gerade gesagt habe, jetzt veröffentliche ich das. Und ob dann das letzte Safari-Update kurz vorher, kurz nachher kam. Also Sachen.
Ja, ich kann mich da ein Stück weit anschließen, dass das schon eher sehr spezifisch ist auf die Anwendung. Aber grundsätzlich kann ich sagen, dass ich ultra viel weniger teste als früher und mir das auch relativ in Anführungsstrichen egal geworden ist. Wo das laufen muss, ist auf Chrome oder Chromium-Derivat. Ja, da muss man testen. Ich bin halt hauptsächlich im Chrome unterwegs. Firefox mache ich mal auf, kurz bevor irgendwas Großes geschippt werden soll. Aber wenn da irgendwas breakt, so, dann kriegt man es schon irgendwann mit von den Usern, die da unterwegs sind, weil es meistens halt, also, oder ich habe jetzt lange nicht mehr erlebt, dass irgendwas kaputt gegangen ist, was halt einen Impact auf die Funktionalität hatte. Weiß nicht, wie das euch geht. JavaScript-Features oder so, habe ich nicht mehr erlebt, weil ich verwende ja auch irgendwie Next.js und da sind schon irgendwelche Transpiler, die mir dann den Code schon so schreiben, dass das funktioniert, ja. Das zum einen. Und zum anderen sind die Unterschiede der Browser von den Features, die ich verwende, irgendwie gar nicht so signifikant, wie das jetzt früher war. Und nächster Punkt, wo ich natürlich teste, ist, wir haben es jetzt angesprochen, Safari. Das ist halt mobile für mich relevant. Genau, und wenn die Fehler da gefixt sind und da kann mal, also habe ich auch in der Vergangenheit erlebt, dass es dann irgendwie halt Probleme gibt mit Funktionalitätskompatibilität. Und wenn du es auf mobile fixt, ist es ja dann im Safari auf Desktop meistens auch okay. So dass ich, dass das eigentlich so meine zwei Testthemen sind. Ne, das muss auf meinem Smartphone laufen und irgendwie auf meinem Laptop und da verwende ich halt Chrome.
Ja, das sind zwei unterschiedliche Failure-Modes, die du ja im Prinzip da an der Backe hast. Das eine ist halt, Feature fehlt, das ist halt ein Boolean. Geht oder geht nicht. Aber das Spaßige wird's halt eben, wenn du halt so in den mobilen Safari in irgendwelchen Edge-Cases reingehst, dann atmest du ja wieder die IE-Luft von früher, wo halt irgendwie es zwar irgendwie da ist, aber es funktioniert halt falsch. Die Abstände sitzen nicht, der Zeilenumbruch ist doof. Wenn irgendwie die Zeile zu lang ist, ist plötzlich dann das Data-List-Element nicht mehr zu gebrauchen, um so auf den neuesten Failure halt mal zurückzukommen. Mhm. Ne? Also insofern ist es halt richtig. Ich glaube, es ist halt mit dem Weggang vom IE ein kleineres Problem geworden, dass man so diese Fuzzy-Failure-Modes hat und mehr so geht oder geht nicht, schmeißt Polyfill drauf, klappt schon.
Und auch mit dieser mehr, also dass halt die Standard-Features, die man irgendwie so verwendet, finde ich, halt so von den Browsern abgedeckt werden. Also wenn man sich jetzt, also früher haben wir uns ganz oft on the edge bewegt, ich tue das heute kaum mehr. Früher war halt so, man wollte halt das neueste Feature aus einem Browser unbedingt haben, weil man das brauchte. Heute brauche ich das in der Regel nicht unbedingt, ja. Das kann ich machen. Aber keine Ahnung, früher waren es halt so wie zum Beispiel Flexbox, ja. Wir konnten halt nur Floats machen. Also, wenn dieses Flexbox-Feature da war, will ich das auf jeden Fall, weil endlich kann ich das mal ordentlicher machen, ja. Wenn jetzt noch irgendwie Columns und noch CSS-Grid dazukommt, haben wir eben diskutiert, schön und gut. Davon wird meine Experience halt 3% besser, aber vorher wurde sie halt 50% besser. So, und das ist, glaube ich, das, was ich versucht zu transportieren, ist halt, es gibt wenig dieser Edge-Cases, in die ich persönlich jetzt so mit dem, was ich gerade mache, ist auch sehr ausgewählt, klar, aber da laufe ich halt nicht mehr so rein, weil ich das auch nicht zu Fuß mache, sondern halt mir dann irgendwelche Libraries schnappe, die das halt können, ne? Also, keine Ahnung, ich kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal pure JavaScript geschrieben habe, um eine Website irgendwie mit JavaScript zu bespielen. Ja, ich kann mich nicht mal erinnern, wann ich HTML so als pures HTML geschrieben habe, nur um eine Website zu erzeugen. Das geht, aber es ist halt extrem viel einfacher, einfach Next.js zu verwenden und das halt auf Vercel zu ballern und fertig ist die Chose. Also für mich, keine Ahnung, vielleicht sagt ihr, ja, Hans, probier's mal da und damit. Aber so, und das fixt halt einfach so viel Probleme, die man halt vorher hatte und macht halt ein Image-Loading so viel schneller und du kriegst so viel Dinge, die einfach out of the box einfach funktionieren, ohne dass man sich Gedanken darüber machen muss. Und das ist halt, finde ich, so meine These, halt so dieser riesen Unterschied. Wie oft muss man heutzutage noch eine WebKit-Datei selber bearbeiten und schreiben? Keine Ahnung, in den Use Cases, die ich in den letzten Jahren gesehen habe, gar nicht. Weil das ist Quatsch, diese Zeit zu verwenden aus meiner Perspektive, weil ich habe diesen Anwendungsfall nicht. Ja, also das muss ja ein super, super spitzer Anwendungsfall sein, dass du glaubst, in Anführungsstrichen als Developer, du kannst das besser, diesen WebKit-File zu schreiben, als irgendein Standard-Tooling, oder?
Ja, es kommt doll auf die Trade-offs an, die du bereit bist einzugehen, ne? Also ich nehme Next.js und baller das auf Vercel, ist sicherlich der Weg des geringsten Widerstandes, aber geht ja mit, sagen wir mal, mit Kosten auf verschiedenen Achsen einher. Und wenn man bereit ist, die zu bezahlen, hast du kein Problem. Wenn du sagst, ich kann die aus Grund ABC nicht bezahlen oder ich will nicht oder was auch immer, dann bist du halt dazu gedrängt, andere Lösungen zu wählen. man kann es halt so oder so machen, ne? Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Unterschied zu halt früher, dass man halt so eine Option hat, die halt so sagt, ich setze mich in dieses gemachte Nest, die Details kann jemand anders regeln, ich habe hier Wichtigeres zu schaffen. Gab es halt so in der Form als Komplettpaket, glaube ich, damals auch nicht in der Verbreitung.
Ja, okay, dann sagst du, willst kein React, sondern halt irgendwie Nuxt, nimmst du Nuxt, ja. Oder, I don't know, du willst halt nicht auf Vercel hosten, hostest halt über irgendwo anders, ja. Also ich sag mal, für die Standard-Applikation ist das ja wahrscheinlich ein sehr guter Weg. Und ja, auch in meinen vergangenen Jobs habe ich das für extrem komplexe Applikationen, ja, im Streaming-Bereich für Join. Join ist auch auf Vercel irgendwie unterwegs mit dem Standard-JavaScript-Paket, sage ich mal, funktioniert auch, ne? Also genau, es ist natürlich immer eine Kostenfrage, aber für mich ist auch so ein Stück weit die Frage, warum würde man etwas anderes machen heutzutage? Also wo ist der Use Case dafür zu sagen, ich verwende nicht so ein proven Package? Also was sind diese Schmerzen, von denen du redest? Was sind die Trade-offs, die du nicht eingehen willst?
Wenn man zum Beispiel paranoid ist und sagt, ich habe keine Lust auf den Login-Effekt. Jetzt so ist ja die klassische Variante, ne? Ich gehe in die Cloud. Das Erste, was ja dann immer alle sagen, also ne, ich habe da ja keine praktische Erfahrung mit, aber das erste Bedenken, was dann immer um die Ecke kommt, ist ja hier Login-Effekt. Und Multicloud ist halt schwierig und Selbsthosten kannst du zwar machen, aber wer macht das realistischerweise? Das wäre jetzt so das erste Offensichtlichste, was mir einfallen würde.
Ja.
Und ne, wenn du jetzt sagst, wunderbar, kannst dann Alu gut behalten. Schau her, ich habe das Ding in 5 Minuten fertig gebaut und während du dir noch überlegst, zu welchem irgendwie estnischen Kleinunternehmen du jetzt hingehst, ja, ist das sicherlich ein Punkt, aber der ist halt nicht darin begründet, dass jetzt das ein oder andere offensichtlich richtig wäre, sondern je nachdem, was du für wichtig erachtest, wählst du halt das ein oder das andere. Ne?
Ja, aber also so eine Next-Anwendung kannst du ja auch bei Mittwald oder irgendwo anders hosten, ja. Also da gibt's ja verschiedenste Möglichkeiten oder dem estnischen Kleinunternehmen, von dem du gesprochen hast. Ne? Die Frage ist halt, was willst du halt wirklich für einen Widerstand bezwingen, wenn du halt sagst, so, ey, ich verwende nicht eines dieser modernen Development-Tools, sondern schreib das halt selbst. Das ist halt so heute für mich die Frage und 2016, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, war das gar nicht so die Frage, sondern da war das notwendig, dass du halt dich auch mit so Build-Tool viel, viel mehr auseinandergesetzt hast, viel, viel mehr da reingegangen bist, das richtig zu konfigurieren und sowas, keine Ahnung, die richtigen Bildformate rauszuhalten. Musst du dich heute auch noch drum kümmern, aber auf einem ganz anderen Level, finde ich, ja.
Und selbst, ich meine, selbst wenn du jetzt nicht irgendwie dich in das gemachte Komplettpaket setzt, selbst dann ist irgendwie, keine Ahnung, ein ES-Bild konfigurieren verglichen mit Webpack früher, schon eine Verbesserung, ne? Also ich würde ja mal wirklich sagen, das Niveau allgemein war auf eine Weise gehoben. Plus, wir haben halt eben auch in der Breite mehr Möglichkeiten. Selbst wenn man jetzt irgendwie sagt, ich roll mir alles von Hand, ist es heutzutage immer noch einfacher, das zu machen, als es damals war. Und deswegen, mehr Auswahl für alle, je nachdem, was man für wichtig hält.
Also das Thema waren ja Browser und auf welchen Browsern wir testen. Und ich glaube, ein Browser, mit dem ich zumindest nicht gerechnet habe, und ich glaube ja nicht, der ziemlich große Dominanz hat in unseren Tests, sind Headless-Browser. Die haben zwar auch Chromium drunter, meistens, aber das ist mittlerweile der Browser, der am meisten von uns bombardiert wird mit Integrationstests, Unit-Tests, was auch immer. Und zwar ständig auf das Continuous Integration und der verhält sich dann doch nochmal anders, weil man halt meistens auch nicht sieht, nicht? Und ich finde das sehr spannend. Also das ist tatsächlich der Browser, von dem wir uns am meisten erhoffen, mit dem wir aber auch teilweise am meisten zu kämpfen haben, weil halt irgendwo ein Prozess läuft. Und den hatte ich nicht auf meinem Radar. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, ob ihr auch elaborate Test-Setups von euren Komponentenbibliotheken habt oder groß angelegte Integrationstests mit Puppeteer oder was Ähnlichem schreibt. Aber unsere Kids stehen total drauf. Also die sind voll dem verschrieben.
Aber inwiefern ist das sozusagen eine neue Browser-Facette, die man testen müsste? Also
weil du anders testest und weil die Tests ja nicht von dir kontrolliert werden, sondern wenn du irgendwas passiert, kann das mehrere Gründe haben. Nicht? Also es kann tatsächlich sein, dass was schief geht. Das wäre ja cool, weil dann findest du das. Es kann aber auch aus irgendeinem Grund Flecke sein, weil es halt nicht die kein Echtweltszenario darstellt, sondern immer eine kleine Abweichung von dem ist, was tatsächlich Nutzerinnen und Nutzer dann sehen. Oder halt eben auch sehen. Früher war ja das Testen nicht nur rein auf Funktionalität aus, sondern auch sehr visuell. Mhm. Und der visuelle Aspekt ist, finde ich, komplett weg dort. Es geht wirklich nur mehr um, klick dort, kommt das Ergebnis, klick dort, kommt das andere Ergebnis. Und da hast du eine Diskrepanz. Nicht? Und zum einen kämpfen wir mit der teilweise Flakiness von dem Ding. Zum anderen merken wir halt dann, wenn wir dann in Production sind, tauchen halt immer wieder irgendwelche visuellen, leichten Bugs auf die halt auch keiner schaut, weil beim Entwickeln works on my machine und in dem Browser-Setup das halt haben. Und beim Testen wird die Funktionalität getestet und in der Echtwelt gibt es dann irgendwelche Hiccups, weil die Parameter eben passen. Ja. Von dem her, ja, also hat sich das Testing schon verändert im Vergleich zu dem, wie der Hans jetzt beschrieben hat. Und ich bin da sehr, sehr froh, weil wir heute auch immer wirklich so viele neue Dinge brauchen. Das ist ja herrlich. Wir haben eine ziemlich gute, stabile Basis, mit der man entwickeln kann. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass mit dem aktuellen Testsub, das zumindest manche Firmen vor allem und wir auch, wir uns ein bisschen von dem, wie wir früher getestet haben oder dem, auf das uns beim Testen früher angekommen ist, entfernen haben für den Grund, irgendwo eine Zahl zu haben, dass irgendwelche Tests durchgehen, die man sich überlegt hat. Nicht, dass irgendwelche Continuous-Tests, Integrationstests, was auch immer.
Ja, also die haben wir auch, die laufen auch in verschiedenen Browsern, das ist dann hier über Playwright. Aber wenn ich baue ja einfach viel UI und ich entwickle in Chrome, weil einfach die DevTools super sind. Das heißt, da teste ich viel und sehe ich viel und mache ich viel. Chrome hat ja auch ein paar APIs so Vorsprung. Bei mir ist ja dann nicht nur, ich baue ja nicht nur einfach so, sondern dann gehe ich irgendwie so weit ans Limit wie möglich, weil ist halt so. Und nutzt dann irgendwelche APIs wie zum Beispiel Fetch, Later, API und so. Das gibt's halt nur in Chrome. Und dann, wir haben Kollegen, die andere Browser benutzen. Das ist eigentlich auch ganz cool. Das heißt, also, wenn im Firefox irgendwas nicht geht, dann ist es meistens nicht komplett kaputt, sondern das sind dann so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, es gibt so den Trick, dass du einen Scroll-Snap-Slider bauen kannst und auf nativen Apps hast du halt so das Ding, du kannst ja immer noch so gummibandmäßig noch so ein bisschen weiterziehen und dann merkst du so, es geht nicht weiter und der springt wieder zurück. Das kannst du im Web auch bauen und dann musst du quasi so Pseudo-Elemente vorne und hinten dran setzen, die nicht snappen, sondern quasi du forst das Snap nur auf die echten Slides. Dadurch hast du aber so ein bisschen quasi Puffer, der gezogen werden kann und sobald du loslässt, snappt das dann wieder zurück. Ich habe meine Kamera jetzt beim Snappen.
Live snappt in der Kamera.
Genau.
Ist das jährlich visualisiert.
Ja, der Firefox kann das halt nicht. Also der startet dann erstmal lustigerweise, wenn du die Seite lädt, dann startet er auf dem ersten Slide und dann merkt er erst, also auf dem Pseudo startet er, das leer ist und dann merkt er, das kann ja gar nicht, es muss ja gesnappt werden und snappt es dann. Das sind halt so Kleinigkeiten, ne? Also ist nichts, kein Dealbreaker, aber es gibt schon so Unterschiede, die ich finden würde, wenn ich da öfters mal den Firefox öffnen würde.
Und wie geht's dir dann mit so einem Fehler um?
Unterschiedlich. Manchmal baue ich dann meinen coolen Trick, den ich mir überlegt habe, wieder aus und manchmal ist es dann aber auch in Ordnung oder manchmal ist es auch so, dass dann es gibt einen Bug-Report für Firefox oder sowas und man hofft darauf, dass der dann auch bald gefixt ist und lässt es einfach so und dann heilt sich's von selbst.
Ja, ich finde es cool, weil ich habe nämlich das Gefühl auch, dass unsere Akzeptanz gegenüber schaut heute im Firefox dann anders aus oder verhält sich ein bisschen anders, nicht, ist viel, viel höher. Also
ja.
Mein Gott, dann ist es halt eine kleine Unannehmlichkeit, solange das Ding nur funktioniert und okay ausschaut, bitte quasi, mach halt einfach nicht. Also da brauche ich nicht.
Hat aber auch immer damit zu tun, was der Chef für einen Browser benutzt. Muss man trotzdem immer noch dazu sagen.
Ja.
Aber wenn Design das Problem hatten wir ja früher auch mit Internet Explorer, oder? Da gab es also,
ja, genau.
Das ja auch.
Ja,
das hatte halt eben keine runden Ecken, weißt du?
Ja. Ja, das darf der Chef noch nicht oder die Chefin nicht merken, wenn in ihren Browsern. Aber zum Glück nehmen die mittlerweile ja auch Chrome. Und wenn die iOS nehmen, dann ist natürlich, also jetzt iOS 26, das war auf jeden Fall richtig übel, also für mich, weil die haben ja jetzt so diese aus Glas, diese flotende Adresszeile unten. Und wenn du was Position Fixed unten hast, was wir so beim Checkout-Prozess haben, da ist quasi immer der Weiter-Zurück-Button, diese Leiste ist halt dann unten, dann klebt die halt irgendwie, hängt die in der Luft. So, und das sieht halt richtig beknackt aus, also voll beknackt sieht das aus. Und dann das hinzukriegen, also wie kann man diesen Bereich unter der Adressleiste füllen, also das war auf jeden Fall ein Riesenakt. Man hätte sich nur sonst verabschieden können von der Idee, irgendwas unten absolut oder fix positionieren zu wollen. So, aber das wollte ich halt dann eben auch nicht. Also iOS ist schon immer noch der Problembär. Aber sonst ist es schon sehr entspannt geworden, alles, muss man sagen. Sollen wir zur nächsten Prognose übergehen?
Jo, was haben wir denn noch anliegen?
Also zum einen, es gab zum Beispiel die Prognose, dass Angular und React, oder Angular 2 und React waren zu dem Zeitpunkt neu. Und ich habe prognostiziert, dass Angular 2 relativ gut Fuß fassen wird. Und React nicht, habe ich jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, unterschätzt. Ich habe es jetzt nicht irgendwie schlecht geredet oder so, aber ich habe dem weniger zugetraut.
Und Ember hast du noch dazu?
Und Ember habe ich auch noch gehabt, genau. Genau. Ember ist ja, gibt's noch, denke ich, aber ist irgendwie so ganz verschwunden, so aus dem Sichtfeld.
Aus dem Sichtfeld vielleicht. Ja, ich glaube, die haben ihre Community und die sind super happy und die sagen, lass mich mit dem anderen Zeugs in Ruhe, wir haben doch hier eine super Welt.
Ich wollte es gerade sagen, also da muss man wirklich mit solchen Einschätzungen doll aufpassen. Weil aus meiner Perspektive ist es auch so, dass niemand Java schreibt. Und ich weiß, dass das nicht stimmt, aber ich sehe halt niemanden, der das macht. Ne? Also
komm, ich mal
mit so Kisten aufpassen.
Aber Sheps Vorhersage oder Aussage war ja vor allem, dass ja Angular und jetzt auch Ember diese fast so wie Hans vorhin auch irgendwie meinte, das ist doch so, warum sollte man sich jetzt noch um was anderes selber kümmern, wenn doch Angular und Ember mit so einer riesigen Architektur und Grundgerüst schon kommt, während man bei React, das war da ja auch schon modularer, das war so, ach, da gibt's einen Flux und Redux und dann muss ich das vielleicht selber machen und das vielleicht selber machen. Ich kann gar nicht so jetzt so, ich will jetzt gar nicht sagen, ob jetzt Angular oder React das Rennen gemacht hat, aber sie bedienen ja auch weiterhin einfach zwei verschiedene Use Cases. Mhm. Und Vue kam halt auch noch dazu.
Mhm. Ich meine, das ist eine spannende Situation, weil ich glaube, mit dem hätte ich vor 10 Jahren auch nicht gerechnet. Ich hätte irgendwann gemeint, dass es so genau dieses eine Framework gibt, das dann eh jeder verwendet, aber das ist nicht der Fall. Und genauso wie der Peter gesagt hat, also nur weil die eigene Perspektive jetzt besonders auf eins dieser Frameworks fixiert ist, unterschätzt man die Breite oder die Verwendung der anderen Frameworks in anderen Gegenden, die vielleicht nicht so laut sind, wie es früher halt auf Twitter und so weiter war. Also ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich zu Angular-Konferenzen eingeladen werde, was da für aktive und gut organisierte Communities gibt, wie viele Firmen das global intensiv nutzen und sehr viel darauf aufgebaut haben und auch nicht weg wollen davon, weil es halt einfach für sie genau das richtige Tool ist.
Ja, wie das auch so drin ist, in was für Gerätschaften alles, wenn man so in die Industrie guckt, ne? Also alles von wirklich irgendwie Bedienfeld deiner Kaffeemaschine bis zu irgendwie Infotainment-System in deinem Auto. Die Wahrscheinlichkeit, dass da Angular drin ist, ist halt echt irre hoch. Aber weil das halt nicht die Kreise sind, in denen ich üblicherweise sind, kenne ich halt so ein paar komische Leute, die halt Angular machen. Und einmal im Jahr renne ich denen halt auf einer Konferenz über den Weg. Aber es sind halt wirklich, es hat sich halt insofern ein bisschen fragmentiert. Und Twitter ist, glaube ich, auch echt ein sehr gutes Beispiel dafür, dass halt auch so die Kommunikation und die Netzwerke sich ja auch so ein bisschen fragmentiert haben und es so den globalen Townsquare von früher so nicht mehr gibt.
Ich wollte mir mal einwerfen, dass ich mir die Ergebnisse des State of JS aus 2024 angeguckt habe, weil für 25 sind die, glaube ich, noch nicht da, wie ich das jetzt gerade verstanden habe. Und da wurde auch schon gar nicht mehr nachgefragt nach Ember. Also es taucht auf jeden Fall da nirgendwo auf. Also
ja.
Ich glaube wohl, dass an dem noch gearbeitet wird, aber ich glaube schon auch, dass es eben einfach nicht mehr so viel benutzt wird.
Ich würde das gerne untermauern mit einer Suche, die ich kurz gemacht habe bei Google Trends, wo man halt auch sieht, dass Ember im Vergleich zu Vue, React und Angular also praktisch non-existent ist. Ja. Was man sieht, ist, dass gerade React auch in 2022 nochmal einen großen Vorsprung gewonnen hat gegenüber Angular. Interessanterweise sind aber sowohl Vue, React und Angular alle auf dem absteigenden Ast in den letzten Jahren. So, und das möchte ich gerne connecten zu einer These, die wir vor einiger Zeit, Shep, schon mal formuliert haben, als ich im Kontext dieser Vibe-Coding, AI-Generation-Tools ein bisschen Research gemacht hatte, wo wir herausgefunden haben, dass es einen de facto Standard gibt, den diese Vibe-Coding-Tools halt beim Entwickeln von neuem Code irgendwie nutzen. Und das war halt sowas wie TypeScript mit React und Tailwind im CSS-Bereich. Und wenn man sich mal anguckt, dass die Google-Searches für diese ganzen Topics nach unten gehen und dann dagegen hält, dass immer mehr Code geschrieben wird mit AI, passt das ja super zusammen. Die AI trifft die Entscheidung. Du musst selber gar nicht mehr so viel über diese Sachen googeln, weil die AI macht das ja für dich so ungefähr, ja. Oder du fragst halt das Large Language Model, dir halt diesen Code zu schreiben. Also das finde ich, das passt ganz gut zusammen, dass dieser Trend nach unten geht. Ich share da auch gerne mal einen Link zu, den wir dann in die Shownotes packen können. Und
aber es könnte das nicht einfach auch das Gleiche sein wie die Fragmentierung, die ich gerade sage? Also wo gehst du hin, um deine Informationen zu holen? Früher gab es halt die eine Quelle, das große Google. Etwas, was man ja gegebenenfalls heute gar nicht mehr aufsucht, weil man ja die KI fragt. Ist das nicht eigentlich...
Dann müsste aber die Wertkurve auch runtergehen, oder?
Das weißt du ja nicht, weil wenn diese Trends... keine Ahnung, sind diese Trends in absoluten Zahlen oder sind die relativ? Also sind das so die Prozent der Anfragen, die sich mit React befassen? Weil wenn das prozentual ist, kann ja das Gesamtvolumen sich in eine Richtung verändern und darin können sich dann ja diese Effekte aufheben.
Also die sind nicht prozentual gegeneinander gerankt, sondern die sind halt einfach, ist die absolute Menge und das ist das, wie sie sich gegenüberstehen, soweit ich das verstehe. Aber man sieht auch bei einem React, dass es da schon auch diesen Trend nach unten gibt. Muss man jetzt natürlich abwarten, ob sich das in den nächsten Jahren so hält, ne, oder ob sich da was verändert. Da hast du vollkommen recht. Wie beschaffe ich meine Informationen? Frage ich dir halt einfach nicht mehr über Google nach, sondern gehe ich halt direkt ins LLM oder mache ich das halt direkt in meinem Editor, weil da halt irgendwie die AI drin ist und dann frage ich da halt nach. Da hast du vollkommen recht. Das heißt, dieser Downwards-Trend könnte falsch sein. Müsste man mal im Auge behalten. Was ich aber dennoch halt super interessant finde, ist halt, dass React weniger diesen Downwards-Trend hat und am meisten genutzt wird im Vergleich zu den anderen genannten. Und ich führe das halt so auch so ein Stück weit nochmal darauf zurück, dass halt trotzdem sich halt, dass dieses Framework sich immer weiter durchsetzen wird, gerade in Bezug darauf, dass wir halt immer mehr Software im Web schreiben, die halt über AI geschrieben ist, die halt nicht mehr von uns selbst geschrieben ist, sondern die halt irgendein LLM erzeugt hat. Wenn ich mir angucke, dass halt alle großen LLMs, sei es jetzt Claude Code, sei es Gemini 3 Pro oder auch gut für 5.2 GPT kann ich jetzt nicht sprechen, aber 5.1 GPT Codex Max, alle verwenden als Default Framework, ohne dass man den Ding was da verwenden, sie halten JavaScript Variante von React und alle verwenden sogar Next.js, ja, was ja stochastisch Sinn macht, weil das halt das am meisten gesuchte Tooling ist sozusagen. Und die Prediction dann sagt, ja, okay, dann verwende ich halt dieses Tooling, weil das halt anscheinend ja die meisten benutzen. Und somit wird sich das nur noch mehr durchsetzen aus meiner Perspektive. Es sei denn, es wird jetzt halt irgendwie New Kid on the Block entstehen, was halt all diese Tools aus welchen Gründen auch immer überrennt. Aber glaube ich nicht. Ich glaube, das wird ein sich selbst verstärkender Effekt sein, dass halt React immer noch mehr genutzt wird in der Zukunft.
Okay, also dann würde ich doch einfach mal mich extrem weit aus dem Fenster lehnen und jetzt so sagen, wenn wir dann die Folge 1400 aufnehmen, dann vergleichen wir unsere Prognosen. Und meine Prognose ist, das bleibt alles, wie es ist, wie es in allen Softwares bisher war. Da gibt es immer eine Auswahl von so mehreren verschiedenen Wegen, die Sachen zu machen und vielen verschiedenen Softwares, Toolkits, Frameworks. Das halte ich für wesentlich wahrscheinlicher. Also weil immer wird sich irgendwer was Neues ausdenken und wird das gut vermarkten können. Und ja, okay, jetzt haben wir vielleicht noch eine weitere Membran, durch die moderiert wird, was verbreitet sich und wie wird es in die Tat umgesetzt. Aber ich glaube nicht, dass wir da einen haben, der sich durchsetzt. Und wenn es einer ist, dann nicht React. So, wir sehen uns in 10 Jahren und dann werden wir mal sehen, wer recht gehabt hat.
Ich glaube, im Teilbereich von Proof of Concepts, Prototypen, schnelle Startups für die ersten 2-3 Jahre, da bin ich so ein bisschen jetzt bei Hans Seite, weil das ist die Welt von Vibe Coding. Und also das ist jetzt nicht negativ gemeint. Also Proof of Concept macht Vibe Coding, das ist ja super, weil ist halt dann normalerweise schnell, je nachdem. Aber es gibt ja trotzdem sehr viele bestehende Systeme und ich sehe es jetzt, hat jetzt zwar auch keiner behauptet, aber ich sehe jetzt nicht kommen, dass man bei bestehenden Software da jetzt auf React wechselt, nur weil die AIs das vielleicht am wahrscheinlichsten bei Coding-Tools benutzen, sondern da wird man eher umstellen auf dann das andere Framework. Was ich aber schon interessant finde, nochmal zurückkommend auf den Punkt, damals, vor 10 Jahren habt ihr gesprochen über Angular 2 und React und da war noch so ein bisschen Ember. Womit ich aber nicht gerechnet hatte, war wirklich diese Welt von, dann kam Svelte, dann kam Vue, dann kam XY noch dazu raus. Und mir fällt es bis heute schwer, eine Prognose zu machen. Peter, du meintest gerade, da wird immer jemand kommen und wieder ein spezielles Framework für irgendwas rausbringen.
Jo.
Ich fühle mich nicht in der Lage zu sagen, wird das wieder ein bisschen schmaler? Also sind wir jetzt dann doch wieder nur bei Vue, React und Angular? Oder kommt vielleicht noch wieder ein anderes Viertes dazu? Sorry, Svelte auch dabei. Sorry, falls jetzt jemand gerade büffelt wurde beim Zuhören. oder haben wir vielleicht noch 20 weitere Frameworks in den nächsten 10 Jahren?
Ja, oder haben wir weiß man, das weiß ich halt nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das irgendwie seriös wissen kann. Weil ist halt Zukunft. Hast du keine Ahnung von, was passieren wird, welche Faktoren da reinspielen werden. Und das, was man halt eben machen müsste, wenn man damit seriös umgeht, ist, dass man halt eben sagt, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß. Welche Entscheidung treffe ich auf der Basis? Ja, und das ist eigentlich, glaube ich, das sage ich ja immer, dass man, was man beim Dependency installieren immer machen muss. Man muss halt genau anerkennen, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich weiß nicht, auf welche Weise, was von den Dingern als erstes auch für mich irgendwie unbrauchbar wird. Was für einen Schluss ziehe ich daraus? Das ist, was man machen müsste, wenn man das seriös angehen werde. Und naja, ne, wie du sagtest, da kommt dann plötzlich noch so ein Svelte um die Ecke und so, das wird halt nicht aufhören. Da wird sich irgendwie so...
Fan-Stack gibt's da auch?
So, genau, habe ich gar nicht dran gedacht. Ne? Also.
Ich wollte noch hinzufügen, dass ich mich mit Angular 2 auch sehr verschätzt habe, weil Angular 2 ja dann doch so krass anders als Angular war. Das hat ja dann viele Angular-JS-Fans sehr verschreckt. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen dazu geführt, dass Vue.js so erfolgreich war, weil das viele, ja, weil man da sozusagen so eine geistige Heimat gefunden hat dann, so die so Angular.js-artig war. Und genau dafür, glaube ich, hat Angular in der Folge viel, weiß nicht, .NET-Java-Entwickler zu sich rübergezogen, die vielleicht
vorher... Die haben die Zielgruppen geändert. Ohne genau. dass ihnen wahrscheinlich bewusst war. Das war eher ein Unfall, aber sie haben ja komplett die Zielgruppe geändert. Kommt man jetzt philosophieren darüber, ob das jetzt gut oder schlecht fürs Framework war, aber es ist halt auf jeden Fall so.
Ja.
Hm. Ganz kurz noch zu dieser, wie entwickeln Sie Frameworks jetzt, wo sich unser Arbeitsstil ändert, durch diese gesamte Generative-AI-Sache? Da möchte ich auf was aufgreifen, was die Vanessa gesagt hat. Ich glaube nämlich, dass wir nicht nur Prototypen oder laufende Produkte oder was auch immer berücksichtigen müssen, sondern ich glaube, dass da jetzt viele Leute geben wird, die jetzt nicht per se Webentwicklerin oder Webentwickler sind, aber trotzdem geschwind irgendwas zusammenhacken und publishen und vielleicht nicht einmal wissen, was da dahinter ist, weil Hauptsache, das schaut nachher im Editor gut aus und funktioniert. Und da ist es dann meistens, darum finde ich es gut, dass der Hans diese Trends reinschickt. Was ist das Mittel der breiten Masse? Und also wo sind am meisten Unterlagen dort? Wo ist am meisten offener Code dort? Wo ist am meisten Material dort, von dem diese LLMs saugen können, damit sie verstehen, was entwickelt wird? Weil das macht die LLM. Also schaut sich an, was existiert und versucht dann über Wahrscheinlichkeiten da durch zu navigieren und was Ähnliches zu bauen. Ich finde das sehr spannend. Ich bin sehr stark im Pizza-Back-Game drinnen und alle drei Tage kommt irgendwer in meinem Lieblings-Pizza-Subreddit und sagt, der hat jetzt einen Teig-Calculator baut mit AI und die schauen alle gleich aus. Egal, wer das gemacht hat, die schauen alle einfach orange aus mit dem Pizza-Emoji und nutzen die gleichen Formeln, weil halt das irgendwo mal drinnen steht und das die de facto Referenz dafür ist. Also man referenziert ja, immer
Pizza-App auf gibt's
diesen Stil. Ja, ich hab mir dann das Original installiert und bin genauso happy. Und das ist das Interessante, nicht? Also wo existiert gerade am meisten? Und da hat React sicher die Nasen vorn, weil die einfach sehr proaktiv, kommunikativ waren und viel einfach rausgeschossen haben, wo halt die Nutzergruppen von Angular und so weiter halt unter verschlossenen Türen arbeiten muss, ne? Und genau das wird jetzt das Material hergenommen für die ganzen Apps von den ganzen Leuten, die eigentlich nicht programmieren können, aber jetzt trotzdem Apps schreiben können und veröffentlichen können. Und genau super happy sind damit. Ne? Und wahrscheinlich kann man das nicht einmal wirklich messen dann, weil die rennen sowieso nur irgendwie lokal oder auf einem Netlify-Account, der nicht indiziert wird oder was auch immer, weil sie nur ein Tool für sich selbst bauen, nicht? Und da, glaube ich, wird genau das, was der Hans gesagt hat, da kommt irgendein TypeScript-React-Partie, aber nicht, weil es eine bewusste Entscheidung war, sondern weil es einfach das Mittel ist von der ganzen Menge, das wir da haben. Und das wird nur interessant. Also das wird interessant, wo das hingeht.
Ja, definitiv. Wir, Hans und ich, hatten ja so einen Artikel von Paul Kindlen damals auch verlinkt in unserer Folge. Den können wir hier auch nochmal in die Show Notes reinstecken. Jawohl. Dann vielleicht, wenn wir eh schon in dem Bereich sind, könnten wir uns also wir haben auch über ES 2015 gesprochen, beziehungsweise ES 2016. Genau, ich glaube, zu dem Zeitpunkt habe ich das noch nicht geschrieben, aber Rodney war da schon all in und Peter auch, hat er erzählt. Du warst auch schon all in, aber du bist ja auch der Leading Edge Web Plattform Erklärbär. Du musst das ja auch machen. Genau, und nutzt das mit Babel oder nutzt das auch schon dann eben transpiliert.
Ja, also ich meine, war damals halt auch ein etwas größerer Akt, weil die ganze Infrastruktur nicht in dem Maße da war. Also heute ist es ja tatsächlich so, dass Transpiler-Features und Babel-Plugins, die entstehen ja im Zuge der Entwicklung eines neuen ECMAScript-Features. Ist ja nicht so, dass jemand einfach nur hingeht und Spezifikationstext schreibt, sondern der im Prinzip Proof of Concept kommt in Form eines Transpiler-Plugins daher. Das heißt, notwendigerweise ist es so, dass man ja heutzutage in dem Moment, wo sich's jemand ausgedacht hat, das verwenden kann. Definitionsgemäß, weil einfach der Workflow sich da angehend geändert hat. Das war ja damals auch nicht so. Und da ist es halt auch ein bisschen schwieriger gewesen und hat mehr Aufwand bedeutet, an der Bleeding Edge dran zu sein, während das heutzutage so entweder sowieso zu teilen ein Automatismus ist, weil irgendwelche Standard-Stacks, wie jetzt die vorhin besprochenen, sowieso so Transpiler-Logik mit sich bringen. Und wenn man halt die extra Meile gehen will, sucht man sich gezielt das neue Feature raus und pickt sich das Plugin raus, dass der Proof of Concept dazu ist, ne? Also, dass man wirklich so Dramen hat wie irgendwie Temporal oder Decorators, die wirklich ewig brauchen, bis sie sich in der Realität manifestieren. Das gibt's ja heutzutage kaum noch und das war damals der Normalfall. Da hat eben alles von der Idee bis zur wirklichen Benutzbarkeit ewig gedauert, es sei denn, man hat riesigen Aufwand betrieben. Und heutzutage ist das halt was Besonderes, was auch eine sehr positive Entwicklung ist.
Das war ja damals eigentlich auch der Auftakt zu diesen, also zu dem ganzen Also dass bei JavaScript einfach so viel passierte, also sowohl was die Sprache selbst angeht, als auch eben die Menge Frameworks explodiert ist.
Ist bei der Sprache viel passiert? Stimmt das?
Ja, also auf einen Schlag eben mit ES 2015.
Ist da viel,
ich glaube, dass,
also nochmal, Entschuldigung, dass ich darauf rumhake, aber ist damit viel passiert? Also weil, wenn du
jetzt... Ja, du hast syntaktischen Zucker gehabt, aber auch so neue Konzepte wie Generators.
Das ist auch syntaktischer Zucker.
Okay, nee, dann hat sich nichts getan.
Nee, also es gibt halt schon ein Feature, wo ich wirklich behaupten würde, da hätte sich was getan. Aber ansonsten, ich meine, wenn du dein JavaScript von heute gegen das JavaScript von damals hältst, modulo irgendwelche Framework-spezifische Syntax, ist das halt immer noch im Kern die exakt gleiche Sprache. Da hat sich jetzt ja keine Revolution getan. Async Await, das ist das eine, was ich halt eben herausstellen würde, mal ausgenommen. Das hat halt wirklich verändert, wie du den Code schreibst, weil du halt eben jetzt ein Opt-in in wirklich imperatives Zeug hast, dass du halt, wenn du willst, deinen ganzen Code mit if, else, for, while und so bestreiten musst und dir nicht funktional einen abbrechen musst. Anders als früher mit Callbacks und Promises und ähnlichem. Aber ansonsten hat sich da wirklich viel getan. Also an der Oberfläche, ja, du hast jetzt irgendwie 70 Möglichkeiten, irgendwie einen Sachverhalt zu formulieren. Aber am Ende ist ja die Menge der Operationen, die du durchführen kannst und das, was du mit der Sprache erreichen kannst, ja noch relativ das Gleiche. Du hast halt so Extension Points, wie die DOM-API ist mächtiger geworden und damit kannst du mehr hinkriegen. Die ganze Plattform ist schneller geworden, deswegen können deine Frameworks das UI viel flotter rendern. Du hast WebAssembly, wenn du halt irgendwie auslagern willst an irgendwelchen C-Code von anno dazu mal. Das sind halt, glaube ich, die wirklich relevanten Änderungen. Ansonsten ist das halt wirklich sehr viel Zeug gewesen, das halt so einen inhärenten Marketing-Vorteil hatte. Ne? Du kannst halt wunderbar sagen, guck mal hier, neues JavaScript-Feature und ich kann es dir wirklich in drei Absätzen erklären, weil es halt nur syntaktischer Zucker ist. Ne? Das ist halt so das Ding. Und das ist halt auch, glaube ich, der Grund, warum zum Beispiel React so gut funktioniert, weil man halt auch React jemandem in drei Absätzen erklären kann. Das Grundprinzip hast du jedem damit sofort eingeimpft und du musst halt nicht irgendwie wie bei Angular sagen, so, wir machen jetzt erstmal irgendwie ein halbes Seminar darüber, was ein Service ist.
Ja, ich würde nochmal dafür argumentieren, dass es aber das Programmieren an sich halt viel einfacher macht und viel schneller und intuitiver. Ich nehme mal jetzt irgendwelche Funktionen, die es halt vorher nicht gab, die halt über Frameworks wie jQuery halt in der Sprache gelandet sind und darüber verhandelt wurden, ja. So ein Find beispielsweise, ja. Du willst in einem Array irgendwie ein bestimmtes Element finden, und da steckst du eine Funktion rein oder sowas. Das sind halt super triviale Sachen, die aber ultra wichtig sind, um einfach programmieren zu können, um halt einfach zu schreiben, wie man denkt, dass das funktioniert. Und ich glaube, das hat halt, glaube ich, die Art und Weise, wie man JavaScript verwendet, halt total verbessert. Dieses Feature, was du jetzt genannt hast mit Async Await versus Promises, auch genauso. Ne? Du schreibst halt einfach runter und musst dir nicht mehr so viel Gedanken über Konstrukte machen, die dir das ermöglichen, wie du deinen Code schreibst.
Und ich würde trotzdem behaupten, da haben wir tatsächlich ein Unterschied zwischen einem Argument, das so, was du jetzt hast, also ne, stimmt, Find eingebaut zu haben, versus ich muss mir das mühsam beschaffen, ist ein Vorteil. Aber es ist, glaube ich, noch ein anderer Vorteil, wenn man halt tatsächlich jetzt einfach nur es einfacher hat, weil man mehr Konstrukte hat, weil man sich halt kompakter ausdrücken kann. Da stimmt alles.
Ja.
Async Await macht ja was anderes, das ist ja was viel Fundamentaleres. Das erlaubt dir ja ein permanentes Opt-in in ein Programmierparadigma und befreit dich davon, ständig einen Kontext-Switch zwischen funktional und imperativ zu machen. Ne? Weil du halt eben nicht mehr Callbacks verschachteln musst, weil du ja keinen einzigen Callback mehr schreibst, vereinfacht ausgedrückt, wenn du Async Await hast. Du musst halt einfach unterschiedliche Konstrukte jonglieren, in unterschiedlichen Welten parallel existieren, wenn du das nicht hast. Und Find ist halt eine Convenience. Das ist die Sitzheizung in deinem Auto. Will ich auch nicht drauf verzichten, aber geht halt nun wirklich auch ohne. Wenn ich hingegen einen Eselskarren habe, ist das wirklich ein Unterschied in dem Gesamten, was ich zu leisten imstande bin mit dem Equipment, das ich da habe.
Ja, weiß ich nicht mal. Also ja, natürlich gebe ich dir recht, dass das mit Await halt schon eine Veränderung ist, aber also das für sich genommen. Auf der anderen Seite, es hilft dir halt auch wieder, dieses Grundthema einfacher, schneller an dein Ziel zu kommen. Also das ist ja der Kernpunkt, den ich eigentlich machen will, ne? Dass halt die Sprache sich so weiterentwickelt hat durch die Features und wenn es nur kleine Sachen sind, dass du halt nicht mehr dieses Verbose hast, dass du halt nicht mehr irgendwie dir, also ich nehme jetzt auch mal, du hast eben auch angesprochen, würde ich auch da reinzählen, sowas wie einen Fetch, eine Fetch-Funktion im Vergleich zu einem XHTTP-Request. You know it. Ich weiß nicht,
wann. XML, HTTP Request.
Danke, ja. Aber genau das ist halt auch sowas, ne? Also, das ist das, was ich meine. Also 2016 war das, glaube ich, noch ein Standard, dass wir halt so verbose Sachen nutzen mussten, um an unser Ziel zu kommen. Heute sind wir da nicht mehr und können halt viel, viel klarer einfach runterschreiben, was wir wollen. Das ist halt der Kernpunkt.
Wir hatten auch einen sehr kompakten Standard früher, mit dem wir das in einer Zeile schreiben konnten. Der war halt nicht eingebaut und der hieß jQuery, aber das hatte ja auch den Effekt eines Standards im Sinne von ja,
über die Sprache jetzt. Das ist halt der Punkt, den ich machen möchte, ne? Dass die
ja gut, sich aber ich meine
weiterentwickelt.
Aber hattest du früher die Sprache ohne jQuery? Also existierte das de facto in der Realität da draußen?
2016 glaube ich ja, 2006.
Ja, bei Shep,
der meldet sich gerade. Und der Shep, ja, der auch.
Nee, ich melde mich nur, weil der, ich glaube, der Stefan muss los, ne?
Genau, meine Zeit ist leider schon, also ich bin in 3 Minuten dann weg, aber ich möchte nicht diese spannende Diskussion jetzt unterbrechen, deswegen wollte ich die einfach so ganz heimlich und leise raus, das Mikro und die Kamera ausschalten und euch noch weiterreden lassen.
Perfekt, danke.
Ja, cool, dass du diesen Ausgang hast. War sehr spannend. Ich bin sehr interessiert, welche Prognosen das es noch gibt. Also meine Prognose ist ja genauso, wie es der Peter sagt. Eigentlich haben wir keine Ahnung, was kommen wird. Es ist aber spannend. Also wir sind gerade in einem ziemlichen Umbruch, in wie wir alle entwickeln. Und darum wird es echt interessant werden, was denn in den nächsten 10 Jahren auf uns zukommt. Und ich freue mich, wenn wir in 10 Jahren dann wieder da sitzen und nachschauen.
Ja, Folge 1400, hat der Peter ja schon gesagt.
Genau. Ja, wir können es auch eher machen. Ich bin jetzt darauf damit nicht verheiratet, ne?
Okay, na gut.
Alles klar, dann habt so viel Spaß, macht's weiter und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Genau.
Tschüss. Ciao, mach's gut. Tja, also, schauen wir mal, wie die Sprache sich entwickelt. Ne? Also ich bin jetzt echt gespannt. Also wird es halt nochmal große Änderungen an der Sprache geben? Wird es halt in den nächsten Jahren halt so sein, dass wir halt auf einmal das neue Killer-Feature bekommen oder sind es halt die kleinen Sachen? Oder wird es halt doch irgendwann eine ganz andere Sprache sein, die wir halt schreiben? Wenn wir jetzt sehen, wie viel halt TypeScript mittlerweile halt auch bei den allermeisten Menschen angekommen ist, ja, die halt irgendwie programmieren. Ist das der neue Standard? Das ist halt interessant, finde ich halt interessant zu sehen.
Ja, guck, wenn man jetzt sowas machen würde, wie was ja in Node mittlerweile der Fakt ist, nämlich dass die Typsyntax in Anführungszeichen auch implementiert haben und halt so zumindest natives Typestripping machen. Wenn das tatsächlich jetzt allgegenwärtig werden würde, da würde ich auch wieder sagen, das wäre tatsächlich eine fundamentale Veränderung. Also jetzt wird halt das Gleiche machen, man wird halt weiterhin TypeScript als Type-Checker verwenden vielleicht oder gegebenenfalls was anderes, man weiß es nicht. Aber wenn diese Syntax mal festgenagelt und wirklich universell verwendbar wäre und halt auch ohne die Notwendigkeit von irgendeinem spezifischen Setup, das könnte tatsächlich nochmal was daran ändern, an JavaScript und auch daran, wie man das zum Beispiel auch lernt. Weil man dann ja vielleicht voraussetzen könnte, dass Leute in der Lage sind, so eine Typsyntax zu lesen. Ne? Das ist ja vielleicht, wenn man heutzutage irgendwem ein JavaScript-Feature beibiegen möchte, ist man vielleicht als TypeScript-befähigter Mensch geneigt dazu zu sagen, ich gebe dir eine Typsignatur mit Generics und hast du nicht gesehen. Und alle, die in diesem Universum unterwegs sind, lesen das sofort und können das intuitiv verinnerlichen. Aber man kann halt eben nicht davon ausgehen, dass das der Normalfall ist. Anders als das jetzt irgend so ein Java- oder C-Sharp-Mensch könnte. Ne? Und das wäre eine spannende Veränderung. Nicht an der Sprache technischerseits notwendigerweise, aber an dem, wie man darüber reden kann. Das fände ich ja spannend. Nicht, dass ich das befürworten würde, aber es wäre spannend, wenn es käme.
Ich habe mal wieder das gemacht, was ich eben auch gemacht habe und habe mir mal angeschaut, was sagen denn die Google Trends eigentlich so zu den Programmiersprachen? Und es ist doch erstaunlich, ich gucke mal wieder nur für Germany, also für Deutschland erstmal, es ist doch erstaunlich, wie viel mehr JavaScript-Topics gesucht werden im Vergleich zu TypeScript-Topics. Also das ist schon ein starker Unterschied. Wenn man sich mal anguckt, so seit 2004, woher kommt eigentlich Java? Das ist halt auch nochmal ganz interessant zu sehen, wie viel eigentlich früher mit Java gemacht wurde und wie das halt so kontinuierlich gefallen ist. Und die Programmiersprache jetzt, ich habe jetzt nochmal Python und Go und C-Sharp nochmal mit dazu gepackt. C-Sharp kannst du eigentlich vergessen. Aber wie interessant es ist in Deutschland, wie viel mehr seit so 2000, ich sag mal 15 rum, im Vergleich zu davor und auch im Vergleich zu JavaScript und zu C-Sharp auch Python gesucht wurde. Das ist schon sehr, sehr spannend, finde ich, weil man sieht halt, dass halt Python gerade in den letzten Jahren, auch so seit 2022, also wieder so mit der AI-Revolution vielleicht auch mal so ein Stück weit stärkeres Momentum gegaint hat. Und wenn man sich das worldwide anguckt, ist der Trend eigentlich ähnlich. Auch da ist halt der Trend von Java, also JavaScript ist exorbitant viel mehr relevant, als das ein TypeScript ist. Ja, also die Werte jetzt für September 25 nehme ich mal hier JavaScript 28 und TypeScript 4. Also das ist krasser Unterschied. Und jetzt kommt es nämlich mit Python, der Wert ist bei 56. So, und das ist halt also doppelt so relevant wie JavaScript. Und das finde ich schon, das finde ich schon crazy irgendwie.
Ja, ich weiß, mein Problem mit diesem Programmiersprachen-Popularitätswettbewerb immer ist halt so ein bisschen, dass die Welt, glaube ich, zu groß ist, um daraus irgendwas abzuleiten, was jetzt für ein Individuum irgendwie erkenntnisfördernd ist. So analog.
Welche große Trends, ne? Also wir sprechen nicht, was jetzt du persönlich dann machst, aber mal zu sehen, was der Trend ist, finde ich schon relevant.
Ja, weiß ich nicht, weil ich meine, dem Trend nach müsstest du ja auch sagen, irgendwie das Universum besteht in erster Näherung aus, was ist das? Helium und Wasserstoff und der Rest ist halt ferner Liefen.
Das ist jetzt Äpfel mit Birnen.
Ist ja der relevante Part, wo die Action passiert, weil du halt damit individuell befasst bist, ne?
Aber das, also ich will ein anderes Beispiel geben, was vielleicht ein bisschen näher an diesem Punkt ist. Wenn du vor 10 Jahren beispielsweise in Delphi bei irgendeiner Versicherung saß und dein ganze 2-3 Teams um dich herum haben alle Delphi programmiert oder Haskell oder I don't know, irgendwas Nischiges, aber die ganze Welt macht das nicht, sondern nur du, dann ist es für dich zwar immer noch so, als wäre das ja das relevante Programm, weil du halt damit befasst bist, aber wenn der Trend halt ein ganz anderer ist und alle verwenden mittlerweile andere Programmiersprachen, dann würde ich sagen, ist es super relevant, was der Trend ist und du solltest dich dringendst mit dem Trend befassen im Vergleich zu, ja, ich bin halt mit Delphi unterwegs. Das wäre, finde ich, meiner Meinung nach als
so, auch so, das würde ich gerne als sein, der irgendwelche Legacy-Anwendungen, so wie die COBOL-Programmierer.
Ja, also möglicherweise gibt es ja halt tatsächlich irgendwie Leute mit besonderen Fähigkeiten, die sich halt mit irgendwas besonders auskennen, irgendwas besonders gut sind, für die es ganz gut läuft. Möglicherweise gibt es Unternehmen, die bestimmte Sachen herstellen, die sehr gefragt sind und niemand sonst hat das auf dem Kasten. Also mir sind mehrere COBOL-Leute geläufig, die halt sagen, ich soll an deinem Legacy-System was arbeiten. Ich hoffe, deine Kreditlinien sehen gut aus, weil das wird jetzt teuer. Weil das dann ja auch keiner mehr freiwillig macht. Ne? Also ich meine, das Ding ist ja, wenn man so die Menge der Software auf globaler Ebene an sich betrachtet, ja, reden wir immer davon von Refactoring und was nicht allem. Aber im Prinzip arbeiten wir ja doch, so global gesehen, im Blockchain-Modus. Das wird ja immer mehr. Da werden neue Systeme erfunden, neue Firmen gegründet, neue Sachen jetzt computerisiert und dann hast du halt irgendwie mehr Software an der Backe und ein bisschen was von dem alten Zeug wird ersetzt, aber doch sehr, sehr viel langsamer, als man erwarten würde. Ist so mein Blick in die Welt. Ich habe Leute getroffen, die kommen von der Uni und ich kann jetzt irgendwie Java, aber ich habe jetzt da angefangen und die biegen mir jetzt mal COBOL bei. Das gibt's halt, ne? Sind nicht die meisten, aber das ist halt genau, was ich meine. Du das ist halt immer relevant, in welchen Sphären bist du unterwegs und welche lokalen Umstände liegen in diesen Sphären vor und daraus kannst du halt individuell ableiten, was los ist. Aber wenn ich jetzt die letzte COBOL-Entwicklerin auf diesem Planeten wäre, würde ich den Teufel tun und anfangen, irgendwas über TypeScript zu lesen.
Also, das mag im Einzelfall richtig sein und gleichzeitig möchte ich halt eher sagen, ich glaube, es ist halt wichtig, dass man mit der Zeit geht und sich nicht auf die alte Technologie stürzt sozusagen. Weil ich sag mal so,
ich glaube halt, für das Gros der Masse gilt das halt einfach nicht. Ja, also wenn jemand irgendwann mir fällt jetzt kein gutes Beispiel mit einer anderen Programmiersprache ein. Ja, natürlich gibt es immer COBOL-Entwicklerinnen und Entwickler, die gefragt sind. Mag ja sein, aber wenn alle bei COBOL geblieben wären, wären die nicht gefragt. So, also dann gäbe es nicht diese Nische.
Aber das passiert ja nicht. Das ist ja ein absurdes Szenario. Alle beschließen jetzt, wir bleiben auf alle Ewigkeit auf diesem einen Stand stehen.
Ich könnte mir vorstellen, dass es bei PHP mal eine Zeit gab, dass die Leute, die dann nicht mit den neuesten PHP-Versionen mitgegangen sind, sondern irgendwie dieses alte PHP geschrieben haben, dass es da viele Menschen gibt, die vielleicht nicht so die einfachste Zeit hatten über viele Jahre, weil sie nicht in die neueste PHP Versionen beziehungsweise neuere andere Programmiersprachen eingestiegen sind und da sich vertiefen konnten. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das macht natürlich Sinn, aber ich natürlich argumentiere auch für COBOL-Versionen aus den 90ern und nicht für welche aus den 60ern. Ja? Also es gibt ja sozusagen, es ist ja nicht so, dass so eine Programmiersprache ein Monolith ist, sondern es ist ja tatsächlich ein Ökosystem und ein Blob, der sich so an den Rändern ausfranst. Und innerhalb dessen muss man sich natürlich auch nochmal individuell positionieren. Wenn man jetzt irgendwie sagt, ich bin jetzt hier der jQuery-Ninja, ist das wahrscheinlich wirklich nicht die allerbeste Idee. Ne? Aber ich denke halt nur, was ich halt im Prinzip sage, ist halt, ne, die Welt ist immer sehr viel größer, als man so meint. Und wenn man irgendwie was Besonderes kann, ist das immer gut. Auch wenn das für Besondere, was man kann, halt irgendwie dann Kobold-Toiletten tieftauchen ist.
Vor einer Weile ging es ja aber hier gerade um TypeScript und JavaScript. Und ich habe das Gefühl nur, dass TypeScript ich würde es jetzt nicht als eigene Programmiersprache betiteln. Also ich würde jetzt bei Google Ranking nicht TypeScript versus JavaScript so wirklich anschauen. Denn ich habe jetzt gerade mal hier durchgeschaut und da kommt halt auch sowas wie JavaScript, For Loop, JavaScript, If Else. Und vermutlich kann ich auch TypeScript verwenden, würde aber eher googeln nach JavaScript for Loop als jetzt TypeScript for Loop. Und ich glaube, TypeScript gebe ich nur ein, wenn ich explizit nach Generic Interfaces und Types suchen möchte. Oder würdet ihr TypeScript, keine Ahnung, wonach kann man suchen, mir fällt gerade nichts ein, ich bin so unkreativ.
Async await.
Ja, genau.
Ja, bei TypeScript ist halt gar nicht da. Da macht es vielleicht sogar Sinn, das mit TypeScript zu machen, weil da kommen vielleicht nochmal ein paar Special-Dashel-Typen dazu.
Ja, aber das ist ja ein sehr, sehr, sag ich mal, von die Masse an Programmiererinnen und Programmierer, die das googeln und die dann sich vorher Gedanken machen, google ich jetzt eher, suche ich jetzt eher TypeScript oder JavaScript? Ich glaube, die ist super gering. Jeder, der in TypeScript unterwegs ist und das denkt, dass die eigene Programmiersprache gerade TypeScript ist, unterscheidet doch nicht im Googlen. Und jemand, der auf dem Level ist, ich muss den For Loop googeln, erst recht nicht, sondern ich mache halt gerade TypeScript oder JavaScript, wie auch immer, dann google ich explizit das.
Und selbst wenn du jetzt in der Lage bist, das zu machen, trotzdem kann es ja sein, dass du glaubst, das Problem, das du zu lösen versuchst, in eine bestimmte Richtung zu lösen. Ich bin sicher, es liegt an TypeScript, dann google ich halt nach dem TypeScript-Problem. Ich stelle aber dann fest, dass eigentlich hier des Pudels Kern ist JavaScript, habe ich trotzdem das erste gegoogelt, weil das halt mein Start für die Recherche war. Also da weiß ich wirklich nicht, was man aus diesen Signalen dann herleiten soll, weil ich würde halt eben mitgehen, die Leute können entweder kompetent sein und die können das trennen oder sie können es halt nicht, weil sie das zum Beispiel gerade erst lernen und dann tun sie es nicht. Oder es trifft beides zu, sie sind kompetent, aber irren sich halt gerade und da kommt halt irgendein Google-Suchterm raus, ne?
Ich bin ja aber ganz selten tatsächlich in .JavaScript oder .TypeScript, also .js oder .ts-Files unterwegs, sondern ich bin ja in .view-Files unterwegs und habe da halt so einen Script-Language-TypeScript. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, also wenn jetzt jemand wirklich ein TypeScript-Projekt hat, dann ist das vielleicht die TypeScript-Language. Aber wenn ich jetzt Vue verwende und den TypeScript-Support aktiviert habe, das ist schon für mich so ein Merge.
Wir können das ja mal so offen lassen und gerne auch die Diskussion noch in unseren Community-Slack hineintragen, wer Lust hat. Oder vielleicht machen wir da auch nochmal eine dedizierte Folge zu, wo wir auch nochmal so ein bisschen darüber philosophieren können. Ich wollte noch sagen, ich habe einfach mal gegoogelt, wann wurde denn dieses JavaScript-Fatigue geprägt. Das kennen wir ja alle, oder manchmal auch Framework Fatigue. Und das stammt genau aus der Zeit, wo wir damals diese Folge aufgenommen haben. Also da, das war so schon mittendrin anscheinend in den ganzen neuen JavaScript Frameworks, Sprachfeatures und was weiß ich was, das die Leute dann langsam auch ermüdet hat. Genau. Aber wir haben noch über zwei Dinge gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir die noch kurz irgendwie berühren wollen. Das eine ist Web Components und das andere wäre WebAssembly.
Genau, bei ja. Ich glaube, wir haben die ganze Aufnahme hier schon was ganz Wichtiges vergessen zu sagen. Ich glaube, es ist generell aber immer eine gute Idee, dich, Shep, und auch den Rodney zu fragen, was denkst du, was so passieren wird? Weil ich fand ja auch wirklich tatsächlich vieles erstaunlich gut vorhergesagt. Was der Rodney gegenüber Web Components und Custom Elements gemeint hatte, ist eine coole Sache. Er sieht es aber noch nicht kommen nächstes Jahr. Und da frage ich mich, ist es jetzt mittlerweile gekommen? In welchem Jahr ist das eigentlich gekommen? Ist es jetzt da? Also wir haben es in der Codebase. Ist das jetzt, wir haben das jetzt?
Was halt ganz witzig war, ich war ja da so ein bisschen zuversichtlicher und habe ja dann auch gesagt, das würde irgendwie im Zuge von Angular kommen, weil ich meine mich zu erinnern, dass das mal zum Plan gehörte, dass Angular 2 auch mit Web Components arbeiten wollte. Ich glaube, deswegen habe ich das damals gesagt, haben die aber dann gar nicht.
Was heißt denn mit arbeiten?
Dass das deren Templating Engine, also dass die darauf fußt, auf Web Components. Mhm. Genau, das ist ja dann nicht so gekommen und ich weiß es nicht. Ich glaube, es ist immer, also es ist, wir sind ein bisschen weiter, oder? Aber nicht so viel weiter.
Weiß nicht, finde ich so eine ähnliche Frage wie die Frage nach WebAssembly. Also weil, was ist denn so realistischerweise ein Szenario, wo man sagen würde, wir sind jetzt da? Was wäre so das Kriterium, ab dem man das behaupten würde? Und ich glaube halt, dass beides Technologien, die haben genau, glaube ich, so das Level erreicht und machen genau den Job, den man, wenn man es nüchtern betrachtet hätte, man von den beiden erwarten könnte. Und ich würde die unter vollem Erfolg verbuchen, weil funktioniert. Jeder, der diese Fähigkeiten braucht, setzt sie ein. Es gibt das Tooling, das Support, das Wissen, das alles da. Und ich glaube, man hat früher von denen sehr viel mehr erwartet, weil man keinen Plan hatte, was die wirklich leisten können. Aber durch beides unter, ist voll da, funktioniert, läuft super, keine weiteren Fragen, euer Ehren, rubrizieren, ganz ehrlich.
Ja, also ich glaube, bei WebAssembly, klar, das ist ja so ein Special Interest Ding, ne? Das brauchen ja eben nur wenige, das haben wir ja damals auch so besprochen. Wir haben das damals erwähnt, weil das neu war und AsmJS, was sozusagen der konzeptionelle Vorgänger war und auch implementiert in Firefox oder ich glaube, es war sogar, es konnte jeder Browser laufen lassen, ne? Weil es einfach nur in so ein Subset von JavaScript Dinge überführt hat.
Genau.
Und also deswegen, das war einfach logisch, dass WebAssembly das ablöst, aber eben für bestimmte nischige Anwendungsfälle. Bei Web Components würde ich sagen, also da hätten wir es, glaube ich, eher dann geschafft, also die werden schon eingesetzt, aber wenn wir alle das sozusagen als Templating-Sprache immer irgendwie mit einbeziehen würden, aber das tun wir ja nicht. Also die meisten Leute sagen ja im Grunde, außer sie bedienen in einer großen Firma oder so mehrere Teams mit einer UI-Library, dann sagen die ja alle so, nee, danke, das ist mir echt ein bisschen zu knotige fingermäßig, damit zu arbeiten, mache ich nicht.
Ja, ne? Genau, richtig. Und das erfüllt genau den Job, den es machen soll. Weil wenn du halt wirklich die Notwendigkeit hast, dass du da etwas baust, was wirklich irgendwie so cross-framework-kompatibel ist, hast du das Werkzeug da. Das offensichtliche Werkzeug liegt dir zu Füßen. Du kannst es verwenden, du kannst da Frameworks für bauen und verwenden und alles. Es gibt wirklich keinen Grund, dann nicht wirklich zu sagen, okay, damit lösen wir das. Aber warum würdest du das als Template-Sprache für dein Angular verwenden? Das ist doch beknackt. Wenn du das nämlich machst, dann holst du dir die ganze Legacy von HTML-Elementen ins Haus und musst darauf dann mühsam die Abstraktionen machen, die sich dann gut in dein Gesamtframework eingliedern. Das ist eine völlig bescheuerte Idee, das zu machen. wenn React oder Angular das machen würden, würde ich die schütteln wollen und würde fragen, Leute, ihr macht gerade euer Wesen kaputt. Ihr konterkariert genau das, was ihr könnt, nämlich eine vernünftige, saubere, auf grüner Wiese in euren Rest integrierte Abstraktion zu schaffen und ihr ersetzt das jetzt durch irgendwelchen Legacy-Kram, den sich irgendwelche Netscape-Leute vor 20 Jahren ausgedacht haben. Seid ihr noch ganz bei Trost?
Aber kriegst du das nicht sowieso durch einfach, also dadurch, dass die das Web Components erben von dem ganzen HTML-Krempel oder hast du da spezielle Dinge irgendwie im Sinn, die einem da auf die Füße fallen?
Ja, alles. Also der ganze Legacy-Kram ist ja da drin. Alleine der Prozess der Komponentenregistrierung ist ja notwendigerweise in sich inkonsistent. Du kannst ja tatsächlich wahrnehmen, wenn du sowas hast wie, ich habe ein Custom Element da drin, du kannst ja tatsächlich Code schreiben, der offensichtlich macht, ob diese Komponente zur Web Component erklärt wird durch ein Skript, das vor oder nach diesem Element im DOM steht. Das kannst du merken, ob es etwas ist, was der HTML-Parser von Anfang an kennt oder ob es etwas ist, was halt eben später geupgradet wird. Was halt ein ziemliches Unding ist, wenn du einfach sagen könntest, ich bin React, ich erfinde mein eigenes Komponentensystem und kann damit eine konsistente Weltsicht überhaupt erstmal anbieten. Dass man überhaupt, also bei dem einfachsten aller Fälle, nämlich der Registrierung einer Komponente, sagen kann, es gibt eine Weise, wie das funktioniert und nicht aus Legacy-Gründen gibt es zwei. Du willst doch sagen, hier, das ist eine Komponente, die verhält sich auf diese eine Weise, ohne Ausnahmen. Und die funktioniert immer gleich, ohne Ausnahmen. Und die ist genau in unser Zeug integriert, ohne irgendwelche Trade-offs, mit Berücksichtigung irgendwelcher Legacy-Kisten. Du brauchst diese Legacy-Kisten, um diese Cross-Framework-Kompatibilität herzustellen, aber wenn du die nicht brauchst, ist das ein Ballast, den du abwerfen solltest. Man macht sich das Leben mit Web-Components schwerer, und das sind Kosten, die man eventuell bezahlen möchte, wenn man andere Ziele verfolgt. Wie zum Beispiel, das muss jetzt hier irgendwie super stabil sein und überall funktionieren. Aber wenn man das Ziel nicht hat, weil man genau weiß, ich bin der Hans, ich mache meine Next.js-Applikation, sich da irgendwie aus dem Reich von React rauszubegeben und irgendwelche Berücksichtigungen an, wie gesagt, beknackte Ideen aus dem Netscape-Zeitalter noch an den Tag zu bringen, das wäre verkehrt. Das wäre ein Engineering-Fail. Die Web-Components machen genau das, was sie machen sollen, ist alles super. Die Browser könnten das gerne alles besser unterstützen, Shadow DOM ist ein bisschen anstrengend geraten, bla bla bla, aber in Summe ist das ein voller Erfolg in der Sportart, in der sie halt eben antreten.
Okay.
Ja? Und dass wer anders eine populärere Sportart hat, nämlich irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft bestreitet, ändert ja nichts daran, dass trotzdem in der Disziplin Speer werfen, die halt die Besten sind. Und wenn ein Speer geworfen brauchst, nimmst du das.
Genau, man muss ja sagen, der Sinn der Web Components war ja eben so wie auch von Houdini, was wir da auch ansprechen, und WebAssembly, was wir da auch ansprechen, eben, dass man so Low-Level-Primitives hat, um möglicherweise selber die Initiative zu ergreifen, Dinge fürs Web zu bauen, für die man vorher eben auf Browser, Vendoren oder Webstandards warten musste. Und so konnte man dann eben hingehen oder sollte man hingehen können und sich Dinge implementieren können, die dann vielleicht rückwirkend, ähnlich wie es bei jQuery war oder wie es bei Underscore, Lodash war, dann den Weg auch in die Webplattform finden. So. Genau, also es war ja nie als Templating-Sprache gedacht.
Ja. Ja, also, wie gesagt, ich sag Web Components voller Erfolg, WebAssembly voller Erfolg. Es ist halt nicht die größte Technologie aller Zeiten, aber das war halt auch nicht zu erwarten.
Mhm. Ja. Genau, Houdini hatten wir kurz angesprochen. Das war damals noch irgendwie sowas, was in den Sternen stand und ist jetzt auch schon lange tot.
Was heißt tot?
Also ich glaube, dass Chrome da immer noch Teile unterstützt. Also es ist nicht irgendwie deprecated. Also da, wo du quasi so deine Paint-Worklets nutzen konntest. Du konntest quasi dein JavaScript in CSS einbinden, also mal andersrum, und konntest dann ähnlich wie auf einer Canvas dann den Hintergrund von Elementen bemalen und konntest dir eigene Borders bauen und oder Hintergründe oder sowas. Genau, dann gab es ja noch so, irgendwie, sie wollten den Parser offenlegen, CSS-Parser, dann wollten sie die Layout-Engine offenlegen, das haben sie auch so geprototyped und haben, glaube ich, Masonry damit mal testweise dargestellt. aber letztlich, also das, was zur Verfügung steht, ist sehr wenig und das, was da ist, braucht halt auch kein Schwein. Das Einzige, was davon übrig geblieben ist, was cool ist, ist typed, also Custom Properties.
Ja, aber nochmal die Frage, Houdini, was ist das materiell? Das ist doch eigentlich bloß so ein Banner gewesen, hinter dem man sich versammelt hat, um zu sagen, wir marschieren jetzt in eine CSS-Zukunft, die eine gewisse Form hat. Und da sind ja tatsächlich Dinge rausgekommen, wie halt eben solche, ja, Implementierungen wie Custom Properties, aber auch letztlich eine ganze Menge Spezifikationen. Und das ist ja nicht nichts. Das ist halt jetzt nicht alles implementiert, aber es ist ja nicht so, dass Houdini irgendwie ein definiertes Projekt gewesen wäre mit einem Endzustand, wo man dann sagen konnte, jupp, hier sind wir fertig. Das war doch immer nur ein Projekt im Sinne von ein Banner, eine Stoßrichtung, ein Slogan.
Ja, es war schon ein Projekt. Also das Projekt war eben, dir all die Low-Level-Bauteile zu geben, um zum Beispiel eigene Display-Properties implementieren zu können, wenn du das denn möchtest. Wenn du also irgendwie die Idee hast, dass Dinge im Kreis gelayoutet werden können, dann machst du eben so eine Art Display-Doppelpunkt-Circle oder Circular oder so und den Rest übernimmt dann eben deine Programmierung, die sich dann da einhängt. Und das, dieses Ziel wurde ja nicht erreicht. Es ist auch, glaube ich, einfach zu schwierig.
Also ich kann das jetzt gerade nicht nachvollziehen. Alles, was ich zu Houdini finde, ist die Behauptung, es ist ein Projekt, es gibt aber keinen Verweis darauf, dass das da irgendwie steht, sondern nur hier, das sind die diversen damit verknüpften Proposals.
Genau.
Das riecht für mich doch schon wie so ein Banner. So irgendwie so wie CSS3, weißt du?
Ja, es ist wie Web Components. Es ist ja auch Web Components besteht ja aus 3 oder 4 Untertechnologien.
Und so Ergänzungen in den HTML-Spezifikationen, das fließt alles ineinander über. Das ist doch einfach nur so ein, klingt jetzt abwertend, ist aber nicht so gemeint, Marketing-Schlagwort. Marketing brauchst du halt, weil sonst weiß ja keiner, was du machst. Ist ja eine sinnvolle, sagen wir mal, Kulturtechnik. Aber das ist doch Houdini genauso. Und meine Güte, jetzt vermarktet man halt eben gerade ein bisschen was anderes und wir haben nicht all die CSS-Low-Level-APIs, die wir gerne haben wollten. Aber trotzdem kann man ja immer noch sagen, die sind da, die sind durchdacht, die sind spezifiziert. Das sind Werkzeuge, mit denen wir den Browserstellern auf den Keks gehen können. So, ne? Da gibt's ja...
Ja, sehe ich da anders. Also, genau, so.
Ihr könnt euch ja mal überlegen, wie ihr das in Zukunft macht, aber ich wollte mich vorher einmal da rausziehen aus der Diskussion. Ich muss mich leider nämlich hier verabschieden. Ich danke euch auf jeden Fall für die Zeit, die ihr bisher hattet. Ich fand das super interessant, auch mal zu diskutieren, wo geht denn eigentlich die Reise hin und wie sieht's eigentlich mit unseren Programmiersprachen aus. Spannend auf jeden Fall auch, was mit CSS passiert grundsätzlich. Ich glaube, wir haben auch
alles geschafft. Also ich würde sagen, wir sind durch alles durch. Also
okay. Die Frage ist halt dann nur noch, was ist mit der Zukunft? Das überlasse ich euch. Ich bin mal raus. Danke. Und ich freue mich, den Rest dann im Nachgang zu hören. Bis bald.
Tschüssi.
Ciao. Bis bald.
Ciao, ciao.
Tschüss.
Ich bin jetzt eigentlich auch so ein bisschen froh darüber, dass wir aber auch die... Oh, ich unterbreche jetzt hier voll mit einem anderen Thema. Ich wollte es die ganze Zeit schon sagen. Ich finde es ganz gut, dass wir nicht allzu viel über AI-Prognosen jetzt gesprochen haben, weil da würden wir eine ganz andere große Box öffnen und damit fange ich jetzt nicht an.
Na, wir sind ja auch alle ein bisschen schlau und haben, glaube ich, einen relativ guten Eindruck davon, dass sich damit jetzt aus dem Fenster zu hängen mit irgendwelchen Prognosen wahrscheinlich einfach nur ein Rezept dafür ist, in, naja, nicht mal ein paar Jahren, wahrscheinlich ein paar Wochen, episch geowned zu werden und das braucht keiner von uns.
Und ich glaube, auch aktuell machen es genügend andere.
Ja, das stimmt.
Das stimmt auch. Da bin ich doch lieber hier mein Prognose-Kobold-Techniker und konzentriere mich auf die Sachen, von denen ich Ahnung habe und von denen ich glaube, dass wir die auch in Zukunft noch brauchen.
Super. Ja, dann. Ich fand das ganz erfrischend, mal so 10 Jahre zurückzugehen und das so als Aufhänger zu nehmen. Und irgendwie, die Sachen haben ja irgendwie nach wie vor eine Relevanz, auch heutzutage. Also das ist eigentlich auch schön zu sehen.
Ja, aber dennoch stimmt schon, dass Shep, du müsstest, nicht jetzt unbedingt, aber du müsstest noch ein paar Prognosen so für das aktuelle und nächstes Jahr liefern, damit wir sehen, damit wir alle unsere Wetten drauf abschließen können.
Also genau, wir brauchen falsifizierbare Aussagen. Ne? Ich habe schon eine geliefert, nämlich wir kriegen weiterhin ein Framework Zoo mit mehr als einer Auswahlmöglichkeit, mehr als einer relevanten Auswahlmöglichkeit. Ja. Da lasse ich mich drauf festnageln.
Und ich mache die These, ich glaube, solche Tools wie Browser Stack etc. werden tatsächlich immer weniger relevant, weil das meiste Testing im Chrome stattfindet und dann geht man mal zu Firefox, dann geht man mal zu Safari, dann geht man mal zu Edge, fixt es aber vielleicht nicht unbedingt, weil es ist halt good enough. Und das Einzige, was noch tatsächlich wirklich getestet und wo noch Zeit reingesteckt wird, ist iOS und mal schauen, wie es mit Liquid Glass weitergeht, wo wir da in 10 Jahren sind.
Oh ja, da würde ich aber auch erstmal warten und gar nichts tun. Ich glaube, da werden die noch ein bisschen zurückrudern. Also überhaupt ist das ja ein absoluter Unfall, das Update. Also habt ihr auch dieses Post mit den Icons, die benutzen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Post mit Icons? Was meinst du?
Ja, dass die für die ein und dieselbe Funktion oder den ein und denselben Eintrag, also die erst zum einen haben die in den ganzen Menüs überall jetzt, die sind alle ver-iconifiziert, wo sie früher eben keine Icons an jeder Stelle hatten. Plus es gibt überhaupt keine Konsistenz darin, welche Icons verwendet werden.
Ja.
Also ich glaube, ich hatte den Link auch in der Reading-List im Community-Draft irgendwo gedroppt.
Ja, also auf Social Media, meine liebste Repräsentation davon ist, wenn sie halt haben so ein Icon genommen über verschiedene macOS-Versionen in der Zeit rückwärts und Kommentar dazu, wenn man die Icons halt eben so in den Mac-Versionen rückwärts auflistet, sieht das so aus, als würde da jemand sehr gut in Icon-Design werden. Weil es halt mit jeder neuen Version so ein bisschen weniger gut geworden ist. Naja, sie machen halt eben mehr oder minder Chaos. Sie benutzen halt Icons zur Dekoration. Ne? Das ist halt so das mentale Niveau, das ich hier von meiner Linux-Distribution erwarten würde. Aber von Apple kann man auch irgendwie ein bisschen mehr sich erhoffen.
Ja, ich verstehe, ehrlich gesagt, die Icons sind mir jetzt schon egal, aber ich verstehe immer noch nicht, wie man beim Safari das ändern konnte, dass ich jetzt 2 Klicks machen muss, um zu allen Tabs zu kommen, dass ich erst auf dot, dot, dot klicken muss. Das nervt mich jeden einzelnen Tag und meine Emojis sind jeden Tag verbuggt. Also das ist so ein, das ist eigentlich so ein Low-Effort, was heißt Low-Effort, das weiß ich nicht, ob es jetzt einfach oder schwer zu fixen ist, aber meine Emojis sind in dem Sinne kaputt, dass ich oft im falschen Reiter so bin, aber ich komme nicht weiter genug vor, weil ich glaube, der Index falsch ist. So, ich drücke zu schnell auf ein Emoji und ich will auf dieses bestimmte Tab, was vielleicht Index 2 hat, aber dann ist da so ein Scrolling-Fehler und dann komme ich aber nicht mehr zu meinem Tab 2, weil das jetzt ungefähr vermutlich minus 5 ist und ich darf nicht zu minus 5 vorscrollen.
Mhm. Ja, also ich habe noch keines, ich glaube, ein Kind hat ein iOS-Device schon hochgelevelt, die findet es aber auch so, hatte auch so gemischte.
Ja, ganz ehrlich, ich mache das schon immer, weil das heißt, es gibt ja User, die haben das da draußen und ich muss ja irgendwie das testen und ich teste natürlich hier auf meinem Privathandy rum.
Das mache ich wiederum mit Browser Stack. Genau. Also Browser Stack finde ich schon sehr praktisch.
Ist es bestimmt. Ich bin jetzt da irgendwann der Typ, ich brauche das in meiner Hand. Ich muss das fühlen, ich muss das sehen.
Okay, ja.
Na, ist ja auch wichtig für so Sachen wie Performance, ne? Du musst ja wirklich fühlen, fühlt sich das UI gut an, ne? Ist das jetzt wirklich, hat das
Maß an Mit meinem Babyhändchen wieder hier und diesen riesigen Handys.
Das sind also Sachen, die wichtig sind, ne? Also hier, die Zwergenfraktion ist ja auch doch nicht vertreten. Genau, ja, also Sachen.
Wie oft ich mit meiner Nase tippe, das glaubt mir auch kein Mensch.
Echt?
Also keine Nachrichten, dann mache ich natürlich eine Voice-Message. Sorry an alle da draußen, die Audio-Messages hassen, ich schicke keine an euch. Aber wie oft ich jetzt auf Buttons drücke mit der Nase, ist sehr oft.
Hast du das gehört mit den, ich glaube in Korea ist das, dass die so wie so Bockwürste im Winter immer mit sich führen, mit denen sie quasi, oder früher zumindest war das so, weiß nicht, vielleicht haben die jetzt alle gehört, diese Handschuhe.
Ja.
Ja. Nur um auf dem, also als Stylus quasi, um auf dem Handy rumzutippen. Ja.
Ich glaube, mittlerweile hat der Handschuh-Technologie auch Korea erreicht. Wobei es wahrscheinlich darauf ankommt, welches Korea du meinst.
Das stimmt.
Da gibt es ja zwei von.
Und Vanessa hat aber diese Handschuhe anscheinend nicht.
Es geht auch gar nicht um Handschuhe, es geht um Hände frei. Also ich muss wirklich sagen, Accessibility ist ja so ein Thema, was manchmal voll aufpoppt oder manchmal wieder keinen Trend hat. Aber ich habe schon immer das Gefühl, es schwingt halt schon so ein bisschen mit. Man braucht es halt nur für eine ganz kleine Gruppe im Endeffekt und weil jetzt die EU das sagt. Aber ich stolper bei wirklich vielen Webseiten und Apps einfach wirklich damit, dass ich nur eine Hand frei habe. Oft auch die falsche, wenn ich musste jetzt auf dem MacBook, habe ich jetzt erstmal gemerkt, ich muss meine linken Finger noch registrieren, weil ich das Kind halt immer auf der rechten Hand trage und dann kann ich kein Touch-ID machen.
Ja, 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 das ist so ein, also genau der Fall, den Microsoft doch auch in seinen, da gibt's so dieses Accessibility Compendium, das sie irgendwann rausgebracht haben, diese Situational Handicaps und so. Mhm. Ja. Ja, supi.
Nee, Moment, genau, wir können Schäpp, ja. Prognose.
Ja. Mhm. Bitte?
Du musst Accessibility
ist immer noch ein Problem. Ach so, ja, meine Prognose ist, Accessibility bleibt trotz EAA weiter auf der Strecke.
Moment. Was habe ich damit passiert? Was habe ich mit diesem Gesetz passiert? Ja, wo bleiben denn unsere Strafen? Ja,
aber ich möchte auch gerne falsch liegen. Das wäre voll okay.
Naja, also bleibt auf der Strecke ist jetzt irgendwie, das ist mir nicht konkret genug. Also wird's besser, aber nicht ausreichend? Wird's schlechter? Bleiben wir auf genau dem Niveau? Was meinst du?
Ich glaube, wir bleiben mehr oder minder auf dem gleichen Niveau. Vielleicht gibt's einfach mehr ARIA-Attribute überall, die aber trotzdem keinen Sinn machen. Einfach, weil man meint, dass man damit irgendwie Gutes tut. Genau, und was vielleicht der Fall ist, ist, dass sich Konsumentinnen mit Handicaps sich mit Hilfe von AI eben neue Strategien oder neue Strategien an die Hand bekommen, wie sie eben mit Inaccessible Krempel arbeiten können.
Also ich glaube ja wirklich bei aller Skeptik, dass diese KI-Dinger eine ganze Menge leisten können. Aber du kannst doch nicht mit ChatGPT Vanessa einen dritten Arm verpassen.
Nee, das nicht, aber in der digitalen Welt. Wir haben ja neulich, waren wir auf der T3-Con und haben da ein Interview geführt mit dem Stefan Barack und dessen Mitstreiter, der Claudio, ich meine, von dem wäre das gewesen, dass er einen Browser eben bedient hat per Sprache und der mit KI dann auf der Seite sozusagen die Tasks durchgeführt hat, die er nicht durchführen konnte. Ich weiß nicht mehr genau, welcher Browser es war. Ich müsste es nochmal raussuchen, fand ich aber so ganz, ganz gut. Und oder er hatte auch eine Brille.
Ist deine These dann quasi, dass das Gesetz nichts ändern wird oder so minimal, dass du sagst, es bleibt auf dem gleichen Niveau?
Ja, also und es scheint so zu sein. Also vielleicht auf die 10-Jahres-Sicht passiert da vielleicht schon mehr. Mhm. Aber so fürs nächste Jahr, glaube ich, sind meine Hoffnungen da eher so ein bisschen zurückhaltend. Ich glaube, es fehlt auch einfach an so Menschen wie hier den, wie heißt er denn, Max Schrems, was so Datenschutz angeht, stark gemacht hat. Also da gibt's irgendwie nicht so viel. Da passiert einfach zu wenig.
Ja, aber das ist genau der Grund, warum ich tatsächlich glaube, über so 10 Jahre wird das tatsächlich sich noch verändern. Denn der schraubt ja, und seine Mitstreiter, die schrauben ja an diesem Datenschutzproblem ja schon ewig dran. Und das ist ja tatsächlich einer von den Bereichen, wo ja tatsächlich solche Regulation auf die Webentwicklung durchaus einen Effekt hatte. Ne? Also der Umgang mit diesen ganzen Daten ist jetzt zumindest etwas, womit man sich befassen muss. Ne? Und sei es halt nur, ich binde den Standard-Cookie-Banner an und hoffe aufs Beste. Aber man kann es halt eben nicht mehr so komplett ignorieren, wie man es zum Beispiel heutzutage mit Accessibility macht. Und ich denke halt schon, dass da in 10 Jahren auf die Webwelt durchaus der Regulationshammer mehr niederfahren wird, als das bisher getan hat. Datenschutzgrundverordnung ist halt so der erste Anlauf. Ne? Und auch auf so Sachen wie den Browsermarkt könnte ja theoretisch sowas wie der Digital Markets Act, ne? Wenn sie also wirklich mal Apple und Safari an die Kandare nehmen würden, da würde sich ja sehr schnell was ändern. Wenn sie es halt durchtun würden. Und da ist es ja tatsächlich so weit, dass sie ihre Gesetzgebung im Prinzip schon so weit hätten, dass tatsächlich etwas passieren könnte. Es müssten halt nur noch mal irgendwelche Kläger, Richter, was auch immer, ihre Ärsche hochkriegen, dass da was passiert. Aber im Prinzip ist die Axt an den Baum angelegt. Müsste halt jetzt noch irgendwie jemand sagen, so, ich schlag da jetzt ein paar Mal drauf.
Muss einer zum Griff greifen.
Ja, ja, und das könnte halt mit vielen anderen Kisten halt eben genauso passieren. Ne? Also das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz und alles, was da dran hängt auf europäischer Ebene, ist ja im Vergleich zu anderen Gesetzen gleicher Art schon ein bisschen einfach schwach. Also hat nicht so besonders viele Zähne und legt auch nicht so besonders viel fest. Und andere sind da schon weiter. Und im Prinzip könnte man ja einfach sagen, Copy-Paste, wende an. Und ein Rahmen von 10 Jahren ist auch so weit, dass ich so einer EU durchaus zutraue, dann eine zweite Iteration von diesem Ding in Anlauf zu nehmen. So wie es jetzt ist, bringt es nicht viel. Aber Da kennt man ja aus der Softwareentwicklung auch, der Prototyp von allem ist eh immer Mist. Wird Zeit für ein Refactoring. Und ich traue denen das zu. Wäre auch nicht schlecht, weil anders wird das nix.
Ja. Ja, wir gucken einfach mal, wie es kommt. Und wenn es positiver kommt, als ich denke, dann ist das ja auch ganz in meinem Sinne. Ne? Genau, ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren.
So ist es. Egal, wer verliert, wir gewinnen.
Genau. Dann machen wir den Deckel drauf. Wir können ja auch noch mal uns dediziert dann wahrscheinlich Ende des Jahres zusammensetzen, um eine Prognose für 2027 zu machen. Vielleicht wissen wir dann auch in dem Bereich mehr und auch was die Weiterentwicklung von AI und Co. angeht. Genau, das war doch sehr schön. Und genau, wer Lust hat, noch ein bisschen zu diskutieren, wir haben es eben erwähnt, wir haben den Community Slack, kommt da bitte gerne rein. Ansonsten sind wir auch auf allen möglichen sozialen Netzwerken vertreten. Und genau, wenn euch die Folge gefallen hat, dann liked sie und oder kommentiert sogar was auf irgendeinem Kanal drunter. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und da wird es gehen um das Geolocation-HTML-Element, das ganz neu in einem Browser gelandet ist. Aber ich glaube auch in anderen Browsern landen wird. Und genau, das schauen wir uns ja mal genauer an. Vielen Dank euch. Und
danke dir.
Bis bald. Tschüss.
Ciao.
Tschüssi.